Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Das Tennisjahr 2025 ist vorbei. In 30 Tagen geht es schon wieder los mit den Australian Open. Aber es muss Zeit sein, hier auf dieses Jahr 2025 zurückzublicken. Herzlich willkommen zu unserem vorletzten Podcast von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Heute mit einem neuen Tool mit Video. Wir sehen uns auch jetzt die nächsten 2,5 bis 3 Stunden. Also auch das ist für uns was Neues. Wir sehen uns sehr, sehr selten bei diesen Aufnahmen. Heute sehen wir uns. Philipp, was war das für ein Jahr, Tennisjahr 2025?
Ja, das habe ich mir natürlich.
Also insgesamt, wir gehen gleich nochmal ins Detail, aber was war das insgesamt für ein Jahr 2025?
Das habe ich mir auch gefragt, weil wir haben natürlich eine Dominanz bei Herren wie bei Damen, etwas unterschiedlich, aber es gibt einfach Spitzenspieler und Spitzenspielerinnen. Dahinter war es manchmal mau. Es gab richtig gute Phasen und Turniere, die auch hervorgestochen haben. Hatte allerdings insgesamt das Gefühl, dass ein bisschen Stillstand abseits der Spitze auf beiden Touren war. Und dass wir vielleicht auch natürlich eine Form von Änderungen nochmal erleben. Bei den Herren ist es evident, da kommen einfach jüngere Spieler durch. Die Älteren mussten ein bisschen, bis auf Djokovic und Zverev mit Abstrichen, nach hinten zurücktreten. Und bei den Damen haben wir halt wirklich 3, 4, die ziemlich dominant sind. Die anderen ziehen nach. Aber ich habe das Gefühl, auch als ich jetzt zum Beispiel die Top 10 fürs nächste Jahr gemacht habe, was wir dann irgendwie in 3 Stunden oder so hören, dass es ja eine klare Spitze gibt und dahinter ist es relativ offen. Und so habe ich das Jahr auch empfunden.
Also wenn ich auf das Jahr zurückblicke, sehe ich, dass ich eine meiner Meinung nach besorgniserregende Situation im Herrentennis manifestiert hat mit Alcaraz und Sinner, dass sie im Moment so weit vom Wettbewerb entfernt sind, dass es möglich sein könnte, dass es im nächsten Jahr an der einen oder anderen Stelle langweilig wird, dass es wirklich nur noch um the best of the rest geht. Bei den Frauen finde ich, im Moment haben wir eine meiner Meinung nach sehr, sehr harmonische und sehr positive Vielfalt, was das Frauentennis angeht. Und ja, wir haben 3, 4 Spitzenspielerinnen, aber das zum Beispiel hatten wir in den letzten 40, 50 Jahren immer im Tennis, dass wir eine klare Spitze hatten mit 2, 3, 4, am besten 4, 5 Spielerinnen oder Spielern und dass sich dahinter dann eine zweite Liga dann entwickelt hat, die dann allerdings ich immer dann auch mit reingehen konnte. Sie sind nicht unantastbar, weder Sabalenka noch Swiatek noch Goff, sie sind nicht unantastbar. Und das ist das, was meiner Meinung nach im Moment das Frauentennis so so heterogen macht plus interessant macht. Bei den Herren finde ich, wenn Alcaraz und Sinner fit sind, ist es im Moment eine Zweiklassengesellschaft. Und das, glaube ich, ist auch fürs Tennis an sich ein beunruhigendes Zeichen.
Zumindest, wenn es jetzt anhält. Wenn das jetzt die Ausnahme war, das eine Jahr, wo sich das so manifestiert hat, okay. Ich glaube, es deuten allerdings viele Zeichen darauf hin, dass es so weitergehen wird. Und ich würde dir zustimmen, die Damentour ist die spannendere, die interessantere. Da ist viel los. Allerdings habe ich das Gefühl, da könnte noch ein bisschen was mehr sogar passieren. Und trotzdem haben wir da jetzt schon 3 relativ legendäre Spielerinnen. Swiatek, Sabalenka werden halt locker in die Hall of Fame durchgehen, werden wahrscheinlich beide Richtung 10 Grand-Slam-Titel haben.
Coco Gauff auch. Ja.
Also da haben wir.
Also nicht nur für ihren sportlichen, für ihre sportliche Leistung oder für ihre sportliche Größe, sondern so, was sie fürs Tennis halt darstellt.
Ja, und wenn wir dann bei den Herren gucken, da klar, haben wir Sinner und Alcaraz und dann haben wir Djokovic, der weiterhin der beste Spieler aller Zeiten ist, zumindest bei den Herren. Und dahinter haben wir aber gar nicht so viele Kandidaten, die direkt in die Hall of Fame durchgehen. Vielleicht schafft es sogar keiner von denen. Wahrscheinlich Medvedev war Nummer 1, hat einen Grand Slam gewonnen. Sowas reicht normalerweise. Bei allen anderen kann man durchaus unsicher sein. Und ich habe das Gefühl, wenn da was passieren soll, dann muss es entweder durch Draper kommen, der halt verletzt gewesen ist, oder aber es kommt einer von den ganz Jungen durch. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die bestehende Top Ten den großen Angriff ansetzen kann. Und das ist vielleicht bei den Damen auch nicht so, aber trotzdem wäre es nicht überraschend, wenn Rybakina oder Nanisimova da jetzt reinstechen würde in diese Top 3. Bei den Herren das Äquivalent Fritz, Zverev, Dimenon, wäre ich jetzt schon überraschter, wenn die wirklich oben auf einmal den Anschluss finden würden.
Da bin ich tatsächlich deiner Meinung. Also jetzt schon so ein kleines bisschen eine Prognose und vielleicht auch so eine, die schon so etwas negativ ist. Allerdings haben wir nachher natürlich auch noch unsere Bold Predictions, da werden wir dann noch drauf eingehen. Lass uns über das Jahr 2025 sprechen. In diesem ersten Teil wollen wir dieses Jahr 2025 nochmal in aller Ausführlichkeit besprechen und dann so ein kleines bisschen mit dem Faktor, weißt du noch, dahinter bringen, weil dieses Jahr fing ja an mit dem United Cup dann auch wieder in Perth und Sydney, den die USA gewonnen hat. In meiner Erinnerung ist der eher an mir vorbeigelaufen. Coco Gauff hat eine gute Leistung dort beim United Cup gebracht. Die Geschichte von vor den Australian Open, die meiner Meinung nach am wichtigsten ist und dann ja auch die Australian Open mit erklärt hat und erzählt hat, gerade bei den Frauen, das war der Turniersieg von Madison Keys in Adelaide, als sie gegen Jessica Pegula im Finale gewonnen hat. Und das war für mich so ein bisschen die Geschichte vor diesen Australian Open. Was war für dich die Geschichte von vor den Australian Open?
Ich habe auch zwei, drei Geschichten. Aber wo du das jetzt mit Madison Keys sagst, fällt mir eins auf. Es war natürlich so ein bisschen die Saison der US-Amerikanerin. Das können wir mal festhalten. Allein in Auckland standen 6 im Viertelfinale. Wir haben bei den Grand Slams fantastische Resultate für die Amerikanerinnen gehabt. Eigentlich nur, ja doch, in jedem Grand Slam Turnier oder Finale stand mindestens eine drin. 4 waren nachher bei den Jahresendfinals und das hat sich wirklich von der allerersten Woche angezeigt. Du hast Gauff angesprochen, die wirklich beim United Cup sehr gut gespielt hat, Iga Świątek besiegt hat. Du hast Keys angesprochen, die Adelaide gewonnen hat. Und eben auch in der Breite waren die unglaublich gut unterwegs. Und ich würde zustimmen, das war so die Geschichte vor den Australian Open. Ich habe hier noch 2, 3, die also ein bisschen kurios oder nett oder lustig sind. Djokovic hat wirklich in der Tat in Brisbane gegen Riley Opelka verloren, hatte ich komplett vergessen. Hat auch nichts fürs Jahr bedeutet, trotzdem natürlich erstaunlich. Dann kam ein Spieler, der so in den ersten 3, 4 Monaten durchaus für Aufsehen gesorgt hat. Das war Alexandre Müller, der dann in Hongkong das Finale gegen Kei Nishikori bestritten hat. Auch das hatte ich vergessen. Und dann fand ich eigentlich ganz schön, Gael Monfils hat ja das Turnier in Auckland gewonnen bei den Herren. Und seinen ersten Titel hat er vor 20 Jahren in Sopot gewonnen. Weißt du, gegen wen damals?
Nee, vielleicht war es Nikolai Davydenko.
Nee, Florian Mayer.
Ach so, Florian Mayer. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass Florian Mayer in Sopot mal gut gespielt hat.
Ja, naja. Und das war der erste Titel damals von Monfils im Jahr 2005 und 20 Jahre später hat er wieder eingewonnen. Also, das sind natürlich so die netten Geschichten, die komplett untergehen, die ich auch komplett vergessen hatte, aber die ja auch zu einem Tennisjahr dazugehören.
Ein, zwei Sachen noch von vor den Australian Open. Polina Kudermetova war damals im Finale in Brisbane, hat gegen Aryna Sabalenka verloren, hat ein super Turnier gespielt und ich habe gedacht, ist sie eine Spielerin, die dieses Jahr durchbrechen könnte? Das habe ich damals im Januar gedacht, hat sich herausgestellt, ist nicht so. Sie ist noch nicht durchgebrochen. Und bei den Herren habe ich gedacht, dass Siso Berks vielleicht ein gutes Jahr bevorsteht. So Siso Berks so ein bisschen wie Tomasz Machacz oder Jerzy Lehecka. Keiner, der ganz nach vorne sprintet, aber so einer in den Top 30 oder so, ist auch noch nicht komplett da, allerdings ist er so ein kleines bisschen ein Hipster-Fan-Liebling geworden, Siso Berks. Der, wenn er spielt, dann zieht er schon die Leute an und er hat ein sehr attraktives Spielstil, einen sehr attraktiven Spielstil. Der hatte in Auckland gegen Gael Monfils verloren. Und da hatte ich noch gedacht, ja, vielleicht ist da eine Geschichte da, die interessant werden könnte mit Siso Berks. Er hat ja auch bei den Davis Cup Finals noch gespielt.
Genau. Du hast vorhin auch sagen, hatte das Jahr so ein bisschen beschlossen. Ist halt so der klassische Kandidat. Man fragt sich, schafft er noch den Durchbruch in was Höheres oder hat er jetzt schon so ein bisschen vielleicht das erreicht, was möglich ist? Das ist ja bei vielen so, die kommen dann nah in die Top 30 und beschäftigen sich dann den Rest ihrer Karriere damit, irgendwie diesen Durchbruch zu schaffen. Aber wir haben es gesagt, das Herrentennis ist weit offen hinter den ersten 2. Das heißt nicht, dass Siso Berks in die Top 10 kommen wird. Allerdings, wahrscheinlich werden wir in irgendeinem Jahr über irgendjemanden sprechen, der völlig überraschend von hinten durchgekommen ist, weil es halt so weit offen ist.
Wir sprechen gleich über Jakub Menschik, der auch ein Turnier für sich genutzt hat in diesem Jahr dann. Lass uns über die Australian Open sprechen, weil dort haben wir ja schon so einen kleinen ersten Vorgeschmack gesehen von Jannik Sinner, der dieses Turnier in beeindruckender Art und Weise gewonnen hat. Im Viertelfinale, weiß ich noch, wie er Alex de Minaur auseinandergenommen hat. Alex de Minaur, der vorher mit großen Hoffnungen da reingegangen war in diesem Match, beim 3-6, 2-6, 1-6 überhaupt keine Chance hatte. Ben Shelton konnte ihm einen Satz lang so ein bisschen Paroli bieten. Ansonsten hatte er gegen Tristan Schoolcate wohl die größten Probleme in der zweiten Runde, als er den ersten Satz verlor. Gegen Holger Rune hat er auch noch den zweiten Satz verloren. Es war am Ende allerdings auch eine Geschichte, Geschichte, die relativ klein zu seiner oder auf seine Seite gegangen ist. Und dann hat er im Finale gegen Alexander Zverev gewonnen mit 6:3, 7:6, 6:3. Zverev hatte vorher ein richtig gutes Turnier gespielt, hatte vielleicht auch etwas Glück, dass Novak Djokovic nach einem begeisternden ersten Satz im Halbfinale aufgeben musste. Ich weiß nicht, wie das Match ausgegangen wäre, allerdings hatte Zverev zu dem Zeitpunkt wirklich auch gut gespielt. Hat Zverev dann so besiegt, dass Zverev hinterher gesagt hat, naja, vielleicht bin ich nicht gut genug. Und das war schon so ein bisschen das erste große Zeichen, dass wir vielleicht hier wieder eine ganz besondere Saison vor uns haben. Wir sprechen gleich noch über die Sperre von Jannik Sinner. Aber das war schon so, dass Sinner der Konkurrenz gezeigt hat, hier bis hierher und nicht weiter.
Ja, man kann sagen, da haben sich einige Sachen schon gezeigt. Im Endeffekt hat Sinner mit diesem klaren Sieg die Top 2 manifestiert. Alcaraz war nicht so überragend in diesem Turnier, hat allerdings ein wirklich fantastisches Match gegen Djokovic im Viertelfinale gespielt. Und es war der einzige Sieg von Djokovic gegen Alcaraz Sinner in diesem Jahr. Danach ist nichts mehr gekommen. Trotzdem war er der drittbeste Spieler, wenn man jetzt so ein bisschen über die Saison guckt, zumindest bei den Grand-Slam-Turnieren. Und ja, Sinner und Alcaraz haben da eigentlich die Tür zugemacht, von der noch gar nicht klar war, dass die beiden wirklich hinter dieser Tür bleiben. Denn wir dürfen nicht vergessen, beim French Open haben die beiden das erste Mal ein Grand Slam-Finale gegeneinander gespielt. Sie waren natürlich die beiden besten Spieler in 2024, die Distanz war aber noch nicht ganz so groß. Und ich hatte das Gefühl, dadurch, wie klar Sinner hier den Titel geholt hat und dadurch, dass Alcaraz einigermaßen nah dran war, war schon klar, was die Richtung ist. Aber sie ist oder fühlt sich jetzt im Moment so an, als sei gar nichts anderes mehr möglich. Und das war vor einem Jahr nicht so. Und dazu hat Sinner auch ganz klar beigetragen, indem er den damals Zverev war Dritter an der Weltrangliste. Oder Zweiter
war sogar. Ne?
Hat er ihn sehr klar besiegt. Und Zverev hat daraus auch jetzt kein physisches Match machen können. Keins, in dem er die Richtung ändern konnte. Und dadurch hat sich das so klar angefühlt und für Zverev hat es den Ton gesetzt, für Sinner und Alcaraz hat es den Ton gesetzt und im Endeffekt ja auch für Djokovic, der toll gespielt hat bei den Australian Open, aber an die anderen beiden nicht mehr dauerhaft rankommt, auch wenn das da vielleicht noch nicht so klar war.
Die Australian Open 2025 abseits von Alexander Zverev und Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, der, wie gesagt, dieses fantastische Viertelfinale gegen Novak Djokovic verloren hat, war auch so ein bisschen das Turnier, wo man gesagt hat, Jack Draper ist einfach ein Ticketverkäufer. Der hat in der ersten Runde gegen Mariano Navone in 5 Sätzen gewonnen, dann gegen Thanasi Kokkinakis in 5 Sätzen, spektakuläres Match, dann gegen Alexander Vukic 10-8 im Tiebreak des 5. Satzes und dann völlig entkräftet gegen Carlos Alcaraz musste er aufgeben. Ein Match, auf das wir uns alle sehr gefreut hatten damals, Draper gegen Alcaraz, aber Draper hatte so viel Körner gelassen, ist die ganze Saison nicht wirklich auf die Beine gekommen in diesem Jahr. Es ist so ein bisschen die Angst da, dass der Körper vielleicht nicht so mitmacht, wie er gerne möchte. Sollte er fit sein, ist er einfach einer der Spieler, die das attraktivste Tennis hier spielen im Moment im Herrentennis.
Ja, wenn er auch gleich über entsprechend hat Indian Wells gewonnen, stand in Madrid im Finale, war der drittbeste Spieler bis zu, im Endeffekt der Rasensaison und dann hat er sich verletzt. Da denke ich, werden wir gleich nochmal ein bisschen länger über ihn sprechen, aber einen, den wir hier mal erwähnen können, weil er, glaube ich, gar nicht mehr so häufig vorkommen wird. Weißt du, dass der einzige Sieg der Grand-Slam-Saison von Daniil Medvedev hier bei den Australian Open gewesen ist? Kannst du dich daran noch erinnern, gegen wen der war?
Gegen, war das nicht gegen Emil Roussevori?
Nee, er war gegen, ich hoffe, ich sprich's richtig aus.
Nisha Spasova Reddy?
Nee.
Auch nicht?
Kasidit Semray?
Ach ja, genau, die Nummer 400 etwas der Weltrangliste.
61.
500, genau.
Einziger
ja,
Grand-Slam-Sieg in dieser Saison für
Medvedev. Ja. Und dann hat er ein bemerkenswertes Match, nachts um 2 Uhr verloren gegen Leonard Tien in 5 Sätzen. Und ich könnte mir vorstellen, da sprechen wir nachher nochmal drüber, über dieses Match. Ist ein Spiel, was ich nicht gesehen habe, was ich nicht live gesehen habe. Es ist, weil ich am nächsten Morgen um 9 Uhr oder um 9:30 verabredet war für ein Interview. Und deswegen musste ich früher die Anlage verlassen. Das ist mir schon bei Murray gegen Kokkinakis passiert vor ein paar Jahren. Dass ich das nicht zu Ende gucken konnte. Jetzt mit Leonard Tien gegen Daniil Medvedev, ich werde ja nächstes Jahr wieder bei den Australian Open sein, sowas passiert mir nicht nochmal, dass ich so ein Match dann verpasse. Und wenn ich erst um 3 Uhr dann wieder im Bett bin. Sowas hier. Berühmte letzte Worte, so sieht's aus. Gael Monfils hat ein tolles Turnier dort gespielt. Gael Monfils auch ein Spieler, der sehr viele Tickets verkauft. Und es war die Geburtsstunde vielleicht des Stimmungsmachers Joao Fonseca.
Ja, erste Runde gegen Andrei Rublev gewonnen. Er hatte ja die Next Gen Finals vor einem Jahr gewonnen, hatte dann Challenger gewonnen, hat dann die erste Runde gegen Rublev gewonnen. Auch über ihn werden wir später noch wahrscheinlich das ein oder andere Mal sprechen. Aber da war klar, egal wo der ab jetzt auftritt, wird der ein Publikum haben, was auf seiner Seite ist. Also vielleicht in Belgrad gegen Djokovic nicht, aber ansonsten wird er vermutlich, oder vielleicht auch Alcaraz in Spanien, aber davon ab wird das Publikum auf seiner Seite haben. Viele brasilianische Fans, aber ich glaube auch viele Neutrale, die ihn sehr spektakulär finden. Und er war absolut in den ersten Tagen eine der Geschichten, hat jetzt keinen großen Grand-Slam-Durchbruch geschafft zum Ende der Saison, aber nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt, können wir gleich drüber sprechen. Und dann können wir noch einen erwähnen, den hatte ich komplett vergessen, dass der hier das Viertelfinale erreicht hat. Das ist Lorenzo Sonego. Da hatte ich jetzt
super Turnier gespielt.
Ja, aber das hatte ich wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der hier im Viertelfinale stand und sicherlich für ihn ein absoluter Karrierehöhepunkt.
Der hatte nämlich gegen João Fonseca gewonnen, dann gegen Fabian Marojan, der vorher Francis Tiafoe besiegt hatte. Dann gewinnt er gegen Leonard Tien, der vorher Daniil Medvedev rausgenommen hatte. Und dann stand er auf einmal im Viertelfinale, hat dann in vier Sätzen, in knappen vier Sätzen in der Kia Arena gegen Ben Shelton verloren. Das war auch ein sehr, sehr stimmungsvolles Match, was wir dort damals erlebt haben. Kommen wir zu den Frauen, weil die haben nämlich auch ein Turnier gespielt, wo wir am Ende sagen können, endlich nach knapp 100 Turnieren, nach 50 Turnieren, die wir gemacht haben, Grand Slams, hat endlich der Tipp von Philipp funktioniert. Madison Keys gewinnt den Titel. Und du hast es genau vorher so vorausgesagt. Sie hat im Viertelfinale gegen Elina Svitolina gewonnen. Sie hat in einem der Matches des Jahres, das können wir, glaube ich, dann auch so sagen, gegen Iga Świątek im Halbfinale gewonnen. Und dann im Finale 7-5 gegen Arina Sabalenka, hat vorher schon gegen Danielle Collins gewonnen, gegen Elena Gabriela Russo und in der ersten Runde gegen Anne Lee. Aber dieser Sieg gegen Rybakina, dann Svitolina, dann Świątek und dann Arina Sabalenka, das ist der schwerstmögliche Lauf, den man haben kann, um so einen Grand Slam zu gewinnen. Und sie hat es geschafft und sie hat hinterher dann erzählt, ja, ich hatte eigentlich schon damit abgeschlossen, dass ich nochmal einen Grand Slam gewinne. Und sie ist diese verdiente Siegerin da gewesen. Das war ein fantastisches Turnier von ihr.
Ja, und einer der besten Grand-Slam-Sieger letzten Jahre. Also egal ob bei Damen oder bei Herren, es ist extrem beeindruckend gewesen, was sie da hinbekommen hat. Du hattest ja auch gerade schon unsere Sendung begonnen oder hier den Teil begonnen mit dem Sieg in Adelaide. Der war auch schon ziemlich beeindruckend und dann hat sie es durchgezogen. Und sie hat enge Matches gewonnen, jetzt nicht unbedingt ihre Stärke in den vergangenen Jahren gewesen. Sie hat die großen Matches gewonnen, auch nicht unbedingt immer die Stärke gewesen. Sie hatte vorher schon einige Halbfinals und sogar ein Finale bei Grand Slams erreicht. Also es kam jetzt nicht total aus dem Nichts, aber normalerweise hat sie in den Matches dann nicht wirklich zu oder ja auf dem Level performen können, das man von ihr zwischendrin gesehen hat. Und hier hat das alles geklappt. Und es war natürlich am Ende vor allem eine mentale Leistung. Das hat sie ja auch herausgestrichen, wie sie daran gearbeitet hat, wie sie Therapie gemacht hat, wie sie ihren Mann da, glaube ich, auch mehr eingebunden hat, der auch ihr Coach dann mit der Zeit geworden ist, hier ist dann auch schon aktiv war. Und es war, wenn man jetzt aufs Jahr zurückguckt, natürlich der eine goldene Moment. Sie hat darüber hinaus bis in den Sommer auch gute Resultate gehabt, Viertelfinals, Halbfinals. Dann war sie mit einer Verletzung weg. Aber ich glaube, so oder so passt es gut für sie. Ich denke, es war der letzte Karrierehöhepunkt für sie. Ich bin überrascht, wenn sie jetzt noch, weiß ich, 3, 4, 5 Jahre weiterspielt. Aber es ist sicherlich eins der Grand-Slam-Turniere oder einer Grand-Slam-Läufer, an dem man am einfachsten noch denken wird in mehreren Jahren.
Das glaube ich auch. Madison Keys hat dieses Turnier gewonnen. Es gab einige wirklich coole Geschichten. Paula Badosa zum Beispiel, die ihr bestes Grand-Slam-Ergebnis hier erzielt hat mit dem Halbfinale. Und ich damals gedacht habe, oh, lass sie fit bleiben, lass sie wirklich weiterhin so fit bleiben, dass sie regelmäßig spielen kann. Hat sich leider nicht so herausgestellt. Sie hat immer wieder Rückenprobleme. Aber hier hat sie so ein bisschen gezeigt, was sie zu leisten imstande ist. Gegen Marta Kostyuk zum Beispiel, der Sieg in der dritten Runde war überragend. Im Viertelfinale gewann sie dann gegen Coco Gauff dann in zwei Sätzen. Gauff zwischendurch komplett verzweifelt an Badosa. Im Halbfinale verlor sie dann gegen Arina Sabalenka. Das war eine einseitige Geschichte. Aber Paula Badosa mit einem Riesenturnier damals.
Ja, und du hast gesagt, ist so ein bisschen ein Zeichen, was möglich ist. Sie war davor verletzt gewesen, sie ist danach verletzt gewesen. Sie ist absolut eine Top-10-Spielerin, also so irgendwo zwischen 8 und 15, wenn es wirklich für sie sehr gut läuft. Und die Frage ist, ob wir das nochmal so richtig erleben werden. Vermutlich nicht. Dafür ist der Rücken, denke ich, einfach ein zu großes Problem. Aber so Läufe wie hier, absolut möglich. Sie hat einen sehr guten Aufschlag, sie spielt total cleanes Tennis, sie ist ziemlich nervenstark. und gehört in Richtung zumindest der Top 10, nur sieht's halt nicht danach aus. Und wir wissen, Rücken ist eine der Sachen, die im Tennis nie so ganz weggeht und einen meistens lange begleitet. Und von da kann man ihr nur die Daumen drücken, aber sie gehört zumindest so in die virtuelle Top 10 oder in die mitgedachte Top 10.
Ja, die Australian Open 2025 waren auch das Durchbruchsturnier von Eva Lys. Über das müssen wir gerade auch noch sprechen. Wir sprechen gleich über die deutschen Spielerinnen und deutschen Spieler dann noch. Aber ich weiß noch, wie ich beim Mittagessen saß und wieder zurück an meinen Platz kam und auf einmal sah ich Eva Lys an diesem Dienstag der ersten Woche, sah ich, wie sie auf dem Platz ging in die Kia Arena und dann gegen Olivia Gedecki, nee, gegen Kimberly Burrell spielte. Und sie 10 Minuten vorher davon erfahren hatte und dann ins Achtelfinale eingezogen ist. Ihr größter Erfolg bis dahin. Und das war so ein bisschen der Anstoß für ein wirklich gutes Jahr von Eva Lys. Und auch sie hat immer mal wieder Probleme mit Verletzungssorgen, sie dann auch diese Autoimmunerkrankung hat etc. Aber ihr Jahr an sich war sehr gut. Und jetzt geht es 2026 dann darum, den nächsten Schritt zu machen.
Ja, darüber sprechen wir, glaube ich, noch in ihrem genau. Teil. Sie war halt immer an dieser Barriere Top 100 gescheitert.
Genau.
Und ihre Jahre vorher waren eigentlich immer relativ gleich verlaufen. Stotternder Start ins Jahr oder so durch die ersten 2 Drittel des Jahres, dann im Herbst angezogen, damit dann eben nah an die Top 100 rangekommen, aber es eben nicht reingeschafft. Und hier kam es zum idealen Zeitpunkt. Dadurch, dass sie die Punkte hier hatte, aus dem Herbst mitgenommen hat, war sie dann schnell in den Top 100 drin und konnte das dann für sich nutzen. Die Teilnahme an den großen Turnieren, die späteren Setzungen bei den kleineren Turnieren und hat da wirklich das dann aufeinander aufgebaut. Auch wenn sie jetzt bei den Australian Open, weiß ich, in der ersten Runde rausfliegt, ist es noch kein Drama, weil die Punkte einigermaßen gut durchs Jahr verteilt sind. Aber es war ja an sich erstmal, vor allem aus deutscher Sicht, denke ich, die Geschichte der ersten so 4 bis 6 Tage ist halt auch jemand, die sehr eloquent ist, die sich gut präsentieren kann. Und da hat das natürlich dann richtig gepasst und hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, ist damit dann aber, würde ich sagen, auch ja, sehr, sehr weise und vernünftig. Das klingt jetzt sehr väterlich, aber hat das, glaube ich, klug gemacht, wie sie mit der Aufmerksamkeit umgegangen ist und hat es dann eben sportlich für den Rest des Jahres genutzt.
Absolut. Hast du noch was zu den Australian Open? Ansonsten gehen wir jetzt in die Zeit danach. Bei den Herren war der Davis Cup da. Deutschland musste gegen Israel spielen. Das wurde wegen des Konflikts im Gazastreifen, wurde es verlegt in Vilnius, nach Vilnius. Deutschland gewann 3-1 gegen Israel qualifiziert sie sich für die nächste Runde. Wir haben bei den Frauen, hatten wir Linz, was ja immer so ein bisschen der Red Eye, das Red Eye Turnier ist für die Spielerinnen, die gerade aus Australien kommen, zum letzten Mal zu diesem Zeitpunkt gewesen, was Ekaterina Alexandrova gewonnen hat, die ein richtig gutes Jahr dann am Ende gespielt hat. Elise Mertens in Singapur. Worüber ich allerdings als nächstes sprechen wollen würde, ist das Comeback, das erstaunliche Comeback von Belinda Bencic, das darin gipfelte, dass sie nur 5 Monate nach ihrem Comeback, das sie in Hamburg gegeben hatte, in der Halle in Hamburg-Horn, dann das Turnier in Abu Dhabi gewonnen, WTA 500 gegen Ashleen Kruger im Finale. Und das einfach schon mal so dieser Höhepunkt war des Comebacks von Belinda Bencic. Und sie ist am Ende des Jahres 2025, können wir sagen, absolut wieder ein Faktor im Frauentennis.
Ja, und es ist ja eigentlich in ruhigen und kleinen Schritten passiert das Comeback. Sie war ja dann wirklich bei einem kleinen Challenger in Hamburg in Deutschland zurückgekommen im Herbst und hat dann aber so schnell Tempo aufgenommen, dass sie eben sehr schnell in die Top 100 reingezogen ist. Die Australian Open waren gut für sie gelaufen, dann hast du das Turnier hier in Abu Dhabi angesprochen. Nachher hatte sie noch den Höhepunkt des Halbfinals in Wimbledon und hat sich damit so knapp außerhalb der Top 10 wieder etabliert. Da gehört sie wahrscheinlich auch hin, irgendwo so zwischen 8 und 20 oder so in der Weltrangliste. Und das war auf jeden Fall einer der beeindruckenderen Titel des Jahres, weil es als quasi immer noch Comeback kam. Sie hat gute Gegnerinnen besiegt, unter anderem Rybakina, wenn ich mich erinnere. Und das war ja einer der Höhepunkte des Februars, wo wir ehrlich sind, ist jetzt häufig nicht so die Höhepunkte gibt. Wir haben jetzt noch 2, 3 gleich, aber normalerweise ist es ein Monat, der ein bisschen untergeht in der Tennislandschaft.
Wobei man ja sagen muss, dass gerade die Frauentour im Februar so richtig loslegt mit Abu Dhabi, mit Katar und mit Dubai. Das sind dann ja schon sehr, sehr große Turniere. Dann kommt im Februar noch, kam im Februar jetzt noch Merida dazu plus Austin, was ein 250er-Turnier war. Aber insgesamt kann man sagen, das war ein schon sehr wichtiger Monat und vor allen Dingen war es auch ein wichtiger Monat für Mira Andreeva, die dann gleich mal ihren ersten 1000er-Titel geholt hat in Dubai, als sie gegen Clara Tauson im Finale gewonnen hat, 7-6, 6-1. Mira Andreeva, der vielleicht so ein kleines bisschen am Ende des Jahres die Puste ausgegangen ist, aber die schon angeklopft hat an die großen Top 5, meiner Meinung nach. Clara Tauson ist vielleicht noch etwas wankelmütiger in ihrer Form beziehungsweise in ihren Spielen. Von der können wir vielleicht in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge erwarten. Aber Mira Andreeva, glaube ich, hat schon ersten Vorgeschmack darauf gegeben, was in den nächsten Jahren ohne sie dann nicht mehr funktionieren kann.
Ja, es sieht viel danach aus, dass sie so ein bisschen den Karriereweg von Coco Gauff hinlegt. Also sich in die Top 10 ziemlich rein katapultiert. Jetzt wird sich langsam rangeschlichen an die Top 5 und dann kommt wahrscheinlich übernächstes Jahr oder so der erste Grand-Slam-Titel. Man sieht ähnliche Schwächen wie bei Gauff. Der Aufschlag kann sehr gefährlich sein, ist noch ein bisschen unkonstant. Die Vorhand ist eher eine Reinschiebevorhand. Die Rückhand ist fantastisch. Sie ist nervenstark, meistens nervenstark. Und war ja auch in tollen Matches in diesem Jahr involviert. Und das war sehr spektakulär, wie sie Dubai gewonnen hat und dann direkt danach ja auch Indian Wells gewonnen hat. Auch der Sieg von Anisimova in Katar hat ja darauf hingedeutet, was laufen könnte. Mhm. Aber den Damen natürlich noch erwähnen, dass in Cluj die Neuösterreicherin Potapova gewonnen hat. Eine der, ich sag mal, kuriosesten Nachrichten des Jahres kam ganz zum Ende. Und das war, aber da hast du schon recht, so von Höhepunkten dahingehend gesät, dass halt wirklich Tausender Titel im Februar stattfinden. Sie allerdings schon ein klein bisschen untergehen in so dieser Gesamtgemengelage des Tennis.
Und Potapova, die Daria Kasatkinas Statement nach ihrem Nationalitätenwechsel nach Australien 1:1 kopiert hat und nur Australia durch Austria ersetzt hat und Melbourne durch Wien. Das fand ich dann auch einen schönen kleinen Troll-Move hier von Anastasia Potapova. Auf jeden Fall ist das Gold. 1:1 hat sie dieses Statement dann und kopiert.
Man hatte das Gefühl in der Vergangenheit, dass die beiden vielleicht politisch etwas unterschiedlich aufs Leben gucken. Aber da hat sich Potapova dann bedient, ob als Trollmove oder als Faulheit. Wir werden es vielleicht nie rausfinden.
Im neuen Jahr können wir dann mit Österreich-Korrespondent Lukas Zara dann über Anastasia Potapova sprechen, die beste österreichische Spielerin jetzt ist. Bei den Herren haben wir, möchte ich gerne ein, zwei Sachen noch erwähnen, im Februar Rotterdam. Carlos Alcaraz auf dem gewohnt sehr, sehr langsamen Boden in Rotterdam gewinnt gegen Alex de Minaur mit 6:4, 3:6, 6:2. Und warum sage ich das, dieser gewohnt langsame Boden? Weil Alexander Zverev darauf überhaupt keine Lust hatte und sich dann überlegt hat, na, nehmen wir mal die Südamerika-Tour mit, was sich am Ende des Jahres 2025 einfach mal als richtig kolossaler Fehler herausgestellt hat. Immer früher ausgeschieden, die Südamerika-Tournee werden wir vielleicht nicht mehr so lange erleben. Weil jetzt das 2028 das 10. Masters 1000 kommen soll in Saudi-Arabien und das wahrscheinlich irgendwo dort reinkommen wird in diesen Terminkalender von Südamerika. Meiner Meinung nach großer Fehler, Südamerika nicht noch mehr zu featuren, weil wir haben in Buenos Aires fantastisches Tennis erlebt, vor allen Dingen fantastische Stimmung, als João Fonseca seinen ersten Titel gewann. Dann geht's nach Rio de Janeiro. Fonseca, das große Zugpferd, verliert sofort in der ersten Runde. Das gewinnt dann ein Argentinier, Sebastian Baez. Das war eine tolle Sache und ich bin nach wie vor ein großer Fan dieser Südamerika-Tournee und fände es sehr, sehr schade, wenn dort wirklich ja die Wichtigkeit rausgeht aus dieser Nummer.
Man kann von ausgehen, dass passieren wird. Also genießen, solange es noch da ist. Und was wäre, sollten wir dann natürlich ansprechen, dass die Strafe von Sinner, die Dopingstrafe oder ich sag mal die verhandelte Strafe zwischen den beiden Parteien dann Anfang Februar kam und damit eine realistische Chance für Zverev da war, die Nummer 1 zu holen. Und er die Nerven geschmissen hat. Also das kann man nicht anders sagen. Er hat die Punkte nicht aufholen können auf Sinner. Es wäre durchaus schwierig gewesen, aber es war absolut im Rahmen des Machbaren innerhalb seiner Karriere. Es hat nicht geklappt. Es war wahrscheinlich die eine realistische Chance, jetzt nochmal Nummer 1 zu werden. Und das hat in Südamerika begonnen. Und das mit Sinner hat natürlich für sehr viel Aufsehen gesorgt, weil es auch weit über das Tennis hinaus rezipiert wurde. Und er war dann ja auch nicht dabei, bis in Rom. Also drei Monate. Und es war dann ja auch so ein bisschen auf der ATP die Frage, okay, wer übernimmt jetzt? Wer kann diese Phase für sich nutzen? Und wir werden gleich noch über Draper oder werden noch mal kurz über ihn sprechen. Er konnte es nutzen, andere konnten es nicht nutzen. Und dadurch war er wirklich so eine Storyline gesetzt im Herrentennis durch diese Strafe, die dann etwas anders gelaufen ist als vielleicht gedacht.
Er hat sich herausgestellt, dass das diese Strafe von oder diese Sperre von Jannik Sinner irgendwie alle so ein bisschen gelähmt hat, da gerade die hinter ihm waren. Carlos Alcaraz war ja auch nicht unbedingt in allerbester Form, gerade nach den Australian Open. Und irgendwie hat das alle durcheinander gebracht, diese Sperre, die von Jannik Sinner angetreten worden ist. Wir haben damals schon drüber gesprochen im Podcast. Es war natürlich für ihn sehr passend, dass es genau zwischen Australian Open und French Open passiert. Er konnte noch vorher ein Vorbereitungsturnier vor den French Open mitnehmen. Das war eine Strafe, die am Ende vielleicht gar keine so große Strafe für jemanden wie Jannik Sinner war, der jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr 2026 zwischen Februar und Mai einfach mal keine Punkte zu verteidigen hat und das für sich natürlich dann auch noch weiter wird nutzen können.
Ganz kurz dazu. Wenn ich jetzt 10 Monate später drauf gucke, ich glaube, es ist immer klarer geworden, er hätte es nicht akzeptiert, wäre es nicht exakt so gekommen. Und beide Seiten mussten, glaube ich, das Gesicht wahren. Und beide Seiten hatten, glaube ich, die Sorge, also sowohl die, wie heißt unsere internationale Doping-Föderation, die, du hilfst mir gleich, also beide Seiten, sowohl Sinner als auch die Integrity Union des Tennis,
ITA, ja.
Waren, glaube ich, daran interessiert. Also die Integrity Unit wollte zusammen mit den Sportverbänden zeigen, nee, da egal, auch wenn es unabsichtlich war, da darf man nicht einfach davonkommen. Und Sinner wollte keine ewig lange Strafe akzeptieren. Und es wäre ein Prozess geworden vor dem CAS, wo, glaube ich, für beide einfach nicht klar war, wo es hingeht. Also haben beide die sichere Variante gewählt. So würde ich es jetzt im Nachhinein deuten, was dort passiert ist. Und das ist natürlich unbefriedigend für alle. Ist allerdings wahrscheinlich relativ klassisch in Rechtsprozessen, dass beide einen Kompromiss machen müssen, beide einigermaßen gesichtswahrend dastehen und trotzdem nicht vollkommen zufrieden sein können. Und für die Sportautoritäten wurde damit, glaube ich, so ein bisschen der mögliche Präzedenzfall aus dem Weg geräumt und Sinner hat seine Strafe bekommen, auch wenn es natürlich die bequemst mögliche Strafe war. Also so würde ich da jetzt im Nachhinein drauf blicken, 10 Monate später. Keine Ahnung, ob du das anders siehst.
Ich habe eigentlich mir geschworen, darüber keine großen Gedanken mehr mir zu machen, weil es ist jetzt geschehen, er hat die 3 Monate bekommen. Ich empfand diese Strafe gerade für diese Zeit, für diesen Zeitraum als extrem Sinner zugewandt, weil es sind Dinge falsch gelaufen, die adressiert werden mussten, was das Thema Sinner angeht und was das Thema Umgang dann auch mit Mitteln angeht, die Dopingstoffe beinhalten. Am Ende wurde eine so für alle gesichtswahrende Entscheidung getroffen, die eigentlich niemandem geschadet hat. Es hat Sinner nicht geschadet, diese 3 Monate auszusetzen. Es hätten natürlich Leute an ihm vorbeiziehen können, aber er wusste natürlich, dass er zu dem Zeitpunkt auch schon der beste oder zweitbeste Spieler der Welt ist und dass er es auf jeden Fall wieder aufholt, sollten sich irgendwie die anderen an ihm vorbeischummeln. Aber wie es dann auch die Zeit gezeigt hat, es hat sich niemand an ihm vorbeigeschummelt und er hat am Ende davon profitiert, sogar noch, dass er nicht in irgendeiner Weise dieses Wear and Tear hatte, was der Frühling durchaus sein kann mit den Turnieren in Indian Wells und Miami. Und da wird er nächstes Jahr eine ganze Menge an Punkten gut machen können, die er dieses Jahr nicht gemacht hat. Und im Moment führt er schon mit so großem Vorsprung, er ist Zweiter mit so großem Vorsprung auf Platz 3 mit 11.500 Punkten. Ich würde mich nicht wundern, wenn er im März, Ende März 13.000 oder 14.000 Punkte hätte. Und wir dann darüber sprechen, dass er die ganz klare, unangefochtene Nummer 1 ist und das mit einem überragend großen Vorsprung. Wir werden sehen, 2026.
Ja, wechseln wir noch mal kurz das Thema. Den einen, glaube ich, müssen wir erwähnen, weil er sonst untergehen wird. Das ist Davidovich Fokina, der hier seine beiden teils tragischen Finals verloren hat in Delray Beach und in Acapulco, dessen Finalbilanz jetzt bei 0-5 steht, der eine eigentlich super Saison gehabt hat, ein Top-20-Spieler geworden ist, aber von dem, glaube ich, in Erinnerung bleibt, dass er einfach keine Finals gewinnen kann. Und ich glaube, er wäre auch sonst in der Sendung nicht vorgekommen. Da wollte ich ihn einmal ganz kurz erwähnen, als super Jahr gehabt, auch wenn er es nicht geschafft hat, den ersten Titel zu gewinnen.
Ich hätte ihn noch erwähnt oder ich werde ihn noch erwähnen. Ich wollte ihn erwähnen in Washington dann. Das ist ja auch nur eine Geschichte, die relativ tragisch war dann aus seiner Sicht. Aber er ist dann auch noch in einem unserer Awards mit dabei. Also, ne, Davidovich Fokina wird hier gefeatured werden. Darauf könnt ihr euch verlassen. Im März. Der März ist der traditionelle Monat für Indian Wells und Miami. Und wer sich die Siegerinnen und Sieger anschaut, der wird denken, was ist denn hier los gewesen? Indian Wells, der bei den Frauen gewinnt, Mira Andreeva. Tolles Finale gegen Aryna Sabalenka. Indian Wells bei den Herren gewinnt Jack Draper, der vorher einfach mal Carlos Alcaraz in drei Sätzen rausgenommen hat. Und gewinnt im Finale gegen Holger Rune 6-2, 6-2. Jakub Mencik gewinnt in zwei famosen Tiebreaks gegen Novak Djokovic Miami. Und Aryna Sabalenka gewinnt dann in zwei Sätzen gegen Jessica Pegula. Das war die einzige Siegerin, auf die man sich vorher in irgendeiner Weise einstellen konnte. Das war ein kruder Monat. Das war wirklich die Probleme von Alexander Zverev zum Beispiel, auch von den anderen, die in irgendeiner Weise Richtung Platz 1 schielen wollten. Und am Ende kommen dann Sieger wie Jack Draper und Jakub Mencik raus, die vielleicht auch so ein bisschen Vorgeschmack sind auf das, was in den nächsten Jahren noch kommen wird, wenn sie beide fit bleiben. Bei Jakub Mencik hat sich herausgestellt, wenn der Junge seinen Aufschlag durchbringt, dann ist er halt einfach sehr, sehr schwer zu breaken. Und das war ein Turnier in Miami, was das unter Beweis gestellt hat.
Ja, Mencik hat natürlich krasse Zverev-Vibes. Starker Aufschlag, wirklich gute Defensive für seine Größe, tolle Rückhand, vorhanden ein bisschen wackelig. Bin gespannt, ob er andere Resultate schaffen wird, ob er schwächer, stärker durch seine Karriere kommen wird als Zverev. Ich sehe da wirklich schon einige Parallelen und es war beeindruckend, wie er Djokovic besiegt hat, wirklich in zwei Tiebreaks. Das haben noch nicht so viele in der Karriere geschafft und es war sehr cool. Draper ist, glaube ich, im Moment noch ein bisschen relevanter, einfach weil er irgendwann angefangen hat, seinen Körper für sich zu nutzen. Ich meine, er ist groß, er hat Power, er ist Linkshänder, er hat sehr offensives Tennis teilweise im Frühjahr gespielt und das war schon beeindruckend. Allerdings hat ihn dann sein Körper wieder im Stich gelassen. Jetzt können wir es ja wirklich mal erwähnen. Er hat quasi zweite Jahreshälfte gar nicht mehr gespielt und ja. Jetzt kann man gespannt sein, wie es nächstes Jahr läuft. Er hat sich Jamie Delgado rangeholt, der jahrelang mit Murray gearbeitet hat. Er ist, glaube ich, der realistischste, der an Sinner und Alcaraz irgendwie ranpirschen kann, ihn vielleicht aus der Distanz zumindest zuwinken kann, als irgendwie in einer anderen Tenniswelt unterwegs zu sein. Aber dafür müsste er gesund bleiben. Ob das klappt, wird wahrscheinlich niemand sagen können. Aber das Potenzial ist wirklich ziemlich hoch. Er hat auf Sand dann auch toll gespielt. Wir wissen, was er auf Hardcourt kann. Gras noch so ein bisschen Wackelbelag, aber der ist schon ziemlich beeindruckend vom Potenzial her und vermutlich derjenige, der jetzt rankommen sollte. Und dann werden wir sehen, ob es ihm gelingt.
Und Mira Andreeva hat mit ihrem Titel dort beim Indian Wells Turnier gegen Aryna Sabalenka gezeigt, dass sie dazugehören kann. Wie gesagt, sie hat nicht unbedingt die hundertprozentige Konstanz gehabt, muss auch noch gar nicht sein in diesem Alter. Und trotzdem hat man dort schon wirklich einen Vorgeschmack bekommen. Madison Keys nochmal ins Halbfinale gekommen in Indian Wells. Iga Świątek ins Halbfinale gekommen, aber Mira Andreeva hat das famos gemacht dort bei diesem Turnier.
Ja, und es war irgendwie so ein bisschen das Ende von Keys Lauf, 0-6-1-6 ja. Gegen Sabalenka. Da hat Sabalenka dann so ein bisschen Rache genommen für die Australian Open und Andreeva war aber definitiv die Geschichte. Wirklich Świątek und Sabalenka hintereinander besiegt, nachdem sie eben schon in Dubai gewonnen hatte. Das ist extrem beeindruckend gewesen. Sie ist ja auch ein relevanter Faktor bis in den Sommer geblieben. Du hast schon gesagt, sie hat dann so ein bisschen nachgelassen, vielleicht ist ihr die Puste ausgegangen. Sie sollte mindestens in den Top Ten drin bleiben. Vielleicht gelingt ihr schon im nächsten Jahr der große Wurf, dass er ihr gelingen wird, glaube ich, haben die allerwenigsten Zweifel dran, weil sie halt einfach so viel Talent mitbringt und stetig besser wird. Und das ist ja das Rezept, um oben hinzukommen. Und ich glaube, eine können wir noch erwähnen. Vielleicht hast du ja auch schon wieder in irgendeinem Award drin. Ich nicht. Alexandra Jala. die hier ja wirklich so ziemlich aus dem Nichts kam und in Miami hintereinander Ostapenko, Keys, Świątek besiegt hat und dann das Halbfinale ziemlich klar verloren hat. Aber das war wirklich mal so eine aus dem Nichts-Geschichte. Man kannte den Namen, ist halt auch von IMG gut vermarktet worden. Trotzdem, der Sprung hat sich nicht abgezeichnet in irgendwelchen Challenger-Resultaten oder auch sonst. Selbst wenn sie Punkte nächstes Jahr verliert, sollte sie knapp noch in den Top 100 drin sein. Hätte ich ehrlicherweise nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, es geht etwas weiter abwärts. Aber das war schon eine ziemlich beeindruckende und coole Geschichte.
Ja, das war tatsächlich eine coole Geschichte. Grigor Dimitrov hat auch noch das Halbfinale in Miami erreicht. Über den sprechen wir gleich noch, wenn wir über Wimbledon sprechen. Auf jeden Fall der mit einem richtig guten Turnier. Was wir da auch sehen, Taylor Fritz, der eine merkwürdige Saison 2025 hatte, so möchte ich es einfach mal sagen, der nicht sein starkes 2024 zu 100% wiederholen konnte, der... Da hat man so ein bisschen das Gefühl, der also an eine gläserne Decke angestoßen ist. Dass er nicht darüber hinaus kann, dass er diese gläserne Decke noch nicht durchbrechen konnte und dass von hinten andere Leute dann rankamen und gesagt haben, lass uns mal zusammen miteinander versuchen, diese gläserne Decke zu durchbrechen. Und da gehört er jetzt zu, da ist er jetzt in einem größeren Pool. Ich habe eigentlich gedacht, nach dem Jahr 2024, was er hatte, dass er vielleicht dann sogar noch mal einen Schritt machen könnte, aber das scheint dann auszubleiben.
Ich glaube, er war so in den ersten Monaten ein bisschen verletzt, hat ja auch immer wieder Turniere ausgelassen und da ja, ist er einfach nicht in Tritt gekommen, war kein Top-10-Spieler in den ersten 4-5 Monaten, hat dann mit der Rasensaison auf einmal wieder aufgedreht, da werden wir ihn gleich auch nochmal erwähnen und dann gute Monate gespielt. Entschuldigung, ohne die großen Highlights wie im Jahr 2024, er ist halt ein Top-10-Spieler und ich glaube, er ist nah am Maximum dran, viel mehr ist nicht drin. Er hat jetzt immerhin ja für lustigen Off-Season-Content gesorgt. Aus Japan war das, glaube ich, ne? Wo er sich von der kleinen Frau hat rumtragen lassen. Also vielleicht ist sie gar nicht so klein, kam mir nur so vor, ich weiß es jetzt nicht. Und er scheint einfach ein relativ stabiler, sympathischer Typ zu sein, der das meiste aus seiner Karriere rausholt. Aber ehrlicherweise wahrscheinlich in 10 Jahren vergessen sein wird, außer man guckt Tennis in Amerika. Und da, denke ich, wird er Experte werden, denn der Typ kann reden, Der Typ kann über Tennis reden und scheint jetzt auch einfach ein korrekter, stabiler Mensch zu sein. Also ich nehme an, der wird da noch irgendwie präsent sein, aber sonst vermutlich ehrlicherweise ein bisschen vergessen werden.
Lass uns in den April gehen, weil dort fängt die Sandplatzsaison traditionell bei den Herren in Monte Carlo an. Bei den Frauen geht es traditionell los mit dem Turnier in Charleston eigentlich. Das ist noch im März gewesen. Das hat in diesem Fall Jessica Pegula gewonnen. Bei den Tatjana Maria Open hat Camila Osorio gewonnen in Bogotá. Bitte.
Nicht mehr die Tatjana Maria Open, denn in den letzten 5 Jahren hat 3-mal Osorio und 2-mal Maria gewonnen.
Ja, ich weiß, es sind jetzt die Camila Osorio Open. Ja.
Aber vielleicht ist Maria Ehrenvorsitzende oder sowas.
Ja. Also sie hat allerdings jetzt diese Woche in Quito gespielt, wo wir aufnehmen, und da musste sie leider nach der ersten Runde dann verletzt aufgeben. Aber ja, sie fühlt sich nach wie vor in der Höhe sehr wohl. Und über Tatjana Maria sprechen wir natürlich auch noch. In Stuttgart begann die Saison, die Sandplatzsaison der Frauen in Europa. Und da müssen wir dann auch nochmal drüber sprechen, über diesen Wahnsinnslauf von Jelena Ostapenko, die bei diesem Turnier dann auch gezeigt hat, was sein könnte, wenn sie immer so konstant spielen würde. Also wie sie Stuttgart gewonnen hat, ist atemberaubend gewesen.
Ja, mal gucken, wann sie den Porsche verkauft. Ja? Die scheint ja sonst im Internet zu verkaufen. Also, habe hier aufgeschrieben, besiegt Jastremska, Navarro, Świątek, Alexandrova, Sabalenka. Sicherlich einer der 3 besten Turniersiege des Jahres, einfach von den Gegnerinnen her. Hat ja auch kaum jemand eine Chance gelassen. Hat natürlich wieder unglaublich viel Spaß daran gehabt, im Mittelpunkt zu stehen. Unglaublich viel Spaß daran gehabt, Świątek und Sabalenka zu besiegen. Ich glaube, sie ist ein bisschen, wer sie ist. Eine Top-30-Spielerin, die ab und an mal so richtig einen raushaut oder auch bei mehrere Wochen einen raushaut, die aber, glaube ich, nicht mehr in die Top-10 rankommen wird, außer also im Doppel dürfte sie Top-10 sein im Moment und wird sicherlich langfristig auch sein. Aber ich zweifle, ob sich nochmal die Tür so richtig öffnet im Einzel, außer sie schafft genauso eine Woche mal bei einem Grand-Slam-Turnier, dann ist es natürlich nochmal möglich. Aber ja, eine der Hauptdarstellerinnen der Tour, auch wenn sie jetzt nicht Woche für Woche zu den relevantesten Tennischarakteren gehört.
Solange sie ihre Bilanz bei mir gegen Iga Świątek zu 0 hält, bleibt sie Hauptdarstellerin. Und sie ist dir noch einen zweiten Grand-Slam-Titel schuldig. Einen hat sie schon geholt 2017, sie ist dir noch den zweiten schuldig. Carlos Alcaraz gewann in Monte Carlo. Ich habe dieses Jahr wieder aufs Neue festgestellt, wie viel mir diese Sandplatzsaison bedeutet. Diese Turniere in Stuttgart bei den Frauen, danach Madrid, Rom, die kleineren Turniere wie Barcelona, 500er Turnier, München ist jetzt auch ein 500er Turnier. Wie viel mir das bedeutet, wie viel mir dieser Teil der Saison bedeutet, das ist, da werde ich auch, auf dem Hügel werde ich sterben, das ist der beste Teil, den die Tennissaison zu bieten hat. Und auch dieses Jahr war es wieder ganz, ganz famos. Mit Barcelona, mit Holger Rune, der eine überragende Leistung bringt gegen Carlos Alcaraz im Finale 7-6, 6-2 gewinnt, dort das Turnier gewinnt. Carlos Alcaraz gegen Lorenzo Musetti in Monte Carlo gewinnt. In Madrid gewinnt Casper Ruud gegen Jack Draper. Casper Ruud, dem man das vielleicht nicht zu 100% zugetraut hatte, vor allen Dingen nicht nach den Leistungen und seinen Verletzungsproblemen. Bei den Frauen gewinnt in Rom Jasmine Paolini in überragender Art und Weise dann auch das Doppel zusammen mit Sara Errani. Es waren die Jasmine Paolini Open dieses Jahr. Madrid gewinnt Arina Sabalenka gegen Coco Gauff, wo wir dann auch wieder gewahr wurden, dass Madrid dann einfach doch ein anderer Schnack ist als Rom oder Paris. Dieser Saisonteil ist einfach mit so vielen tollen Matches gesegnet gewesen dieses Jahr wieder, auch ohne Jannik Sinner, der dann erst in Rom dann wieder mit dabei war. Großartiges Turnier, großartige Atmosphäre in den Tennisstadien in Europa und bester Teil der Saison. Da lege ich mich weiterhin fest.
Ja, das stimmt ja zu. Wollte noch zwei Namen erwähnen. Einer kommt vielleicht noch vor, einer, glaube ich, wird nicht mehr vorkommen. Kobolli können wir erwähnen. Der hat in Bukarest gewonnen, hat da so langsam seinen Lauf begonnen, der dann ja seinen Höhepunkt gefunden hat bei den Davis Cup Finals, und einen, den wir wahrscheinlich nicht erwähnen werden, Daderi, der hat seinen ersten von drei ATP-Titeln des Jahres in Marrakesch gewonnen. Und das ist wahrscheinlich so die unscheinbarste Drei-Titel-Saison, die wir seit langer, langer Zeit gehabt haben. Aber man muss sagen, er ist auf Sand oder kleinen Sandturnieren absoluten Faktor, hat hier eben in Marrakesch vorgelegt. Und es gibt nicht mehr so viele Sandspezialisten-Turniere. Das gehört sicherlich noch dazu. Und den wollte ich noch kurz erwähnt haben vor dem French Open, weil der kommt garantiert nicht nochmal vor.
Flavio Cobolli hat Hamburg gewonnen, du hast es gerade gesagt. Cobolli ist in diesem Jahr so ein kleines bisschen, ich habe sie nicht mehr eigentlich, aber er ist so in diese Kategorie Lieblingsspieler von mir aufgestiegen, gerade auch dann Wimbledon. Ich habe keine Lieblingsspieler mehr, aber wenn ich Spieler zum Beispiel dann beim Kommentieren oder so habe, dann gehört Cobolli zu denen, die ich dann doch ein bisschen lieber kommentiere als andere. Der hatte eine super Saison dieses Jahr und der hat sich auch noch mal gesteigert zum Ende der Saison, und von dem bin ich sehr gespannt, wie er dann nächstes Jahr dann abliefern wird und ob er nächstes Jahr abliefern wird. Novak Djokovic hat sich in Genf nochmal vorbereitet auf die French Open. Damals in einem regendurchtränkten Finale gegen Hubert Hurkacz. Das ganze Turnier war völlig verregnet dort in Genf. Und er gewinnt am Ende mit 5-7, 7-6, 7-6. Das hat, glaube ich, auch 3,5 Stunden gedauert. Sebastian Ofner hatte da ein richtig gutes Turnier. Und Maya Joint hatte ihren ersten.
Ich kann kurz sagen, es war Djokovic 100. Titel. Das ist natürlich,
genau, 100. Titel.
Sehr beeindruckend. Und wenn er jetzt wirklich weitermacht bis Olympia, dann denke ich, wird er nicht nur Federer, sondern auch noch Connors holen. Der hat 109 Titel, Djokovic steht jetzt bei 102, Federer bei 104, meine ich. Das war natürlich auch nochmal eine Story, die für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, auch wenn sie jetzt innerhalb des Tennis keine so bedeutende Nacht, ich wollte es nur kurz erwähnen, dass Titel Nummer 100 war.
Genau, Maya Joint gewinnt in Rabat, und ich hatte in meinen Prediction für 2025, hatte ich gesagt, passt mir auf Maya Joint auf. Hat sie gleich mal abgeliefert. Kommen wir zu den French Open. Die French Open, die am Ende, wir haben häufig darüber gesprochen, über das Match, über das Finale bei den Männern, die eins der Matches des Jahrzehnts abgeliefert haben, vielleicht sogar der letzten 20, 25 Jahre mit Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz. Ja, ich weiß, ich kenne deinen Einspruch, die ersten drei Sätze waren nicht das Match des letzten Jahrzehnts. Am Ende allerdings, vielleicht auch die Bedeutung, die dieses Match hat und die drei Matchbälle, die Carlos Alcaraz abgewehrt hat, wie nah Jannik Sinner an diesem Titel dran war und wo wir, ich hatte schon für die Sportschau aufgeschrieben, was passiert jetzt, wenn er den Grand Slam gewinnt, also die alle vier Turniere, und jetzt hat er die große Chance. Wie Carlos Alcaraz das gedreht hat, wie dieses Match am Ende immer wuchtiger wurde, das war schon ein besonderer Moment und vielleicht der besonderste Moment dieser Tennissaison. Nicht vielleicht, für mich war es auf jeden Fall der besonderste Moment dieser Tennissaison.
Ja, sicherlich derjenige, der sie wirklich überdauern wird. Also wenn die beiden so weitermachen, weiß ich, irgendwie 15 bis 20 Grand Slams holen, dann wird das der Auftakt sein. Es war das erste Mal, dass sie gegeneinander gespielt haben in einem Grand Slam-Finale. Es hat gleich komplett abgeliefert. Wir sehen, beide sind auf Augenhöhe unterwegs. Also die geben sich ja wirklich nicht viel. Es hat so ein bisschen bestätigt, was man vorher schon erwartet hatte, dass Sinner der Konstantere ist. Und dass, obwohl Alcaraz nachgezogen hat, würde ich sagen, ist Sinner immer noch der Konstantere. Das höchste Level ist höher bei Alcaraz. Und das hat er hier in dem Match gezeigt. Und ich würde dir zustimmen. Es ist, kann man jetzt ja schon sagen, das Match des Jahres. Und wird wahrscheinlich auch das Match des Jahrzehnts bleiben. Und generell, auch als ich bei den Damen drauf geguckt habe, es war ein Turnier von Matches, nicht unbedingt von großen Geschichten abseits. Es gab ein, zwei noch mit Boisson und Bublik, aber es war ansonsten ein Turnier der Matches und nicht unbedingt eins, das jetzt davon gelebt hat, wie sich die Turniere entwickelt haben.
Nee, also es gab diese Einzelgeschichten. Du hast gerade gesagt, Louise Boisson, bei den Frauen, die dieses unglaubliche Turnier gespielt hat, die im Halbfinale stand. Wir haben Iga Świątek, die zu dem Zeitpunkt eine wirklich miese Sandplatzsaison hatte, wo wir dann auch relativ früh wussten, das wird schwierig für sie hier, dann auch vielleicht die French Open zu gewinnen. Dieses Turnier war allerdings überragt von Louise Boisson, die ja dann auch die Liebe der Zuschauerinnen und Zuschauer bekam. Sie war die große Geschichte. Es waren einzelne Matches. Das Match von Arina Sabalenka gegen Iga Świątek im Halbfinale wird uns auch noch länger in Erinnerung bleiben, auch nach dieser wirklich miesen Saison von Świątek auf dem Sand. Uns wird natürlich dann auch noch in Erinnerung bleiben, wie Coco Gauff dann im Finale gewonnen hat gegen Arina Sabalenka, die dann das Angebot nicht angenommen hat, der Bösewicht der WTA-Tour zu werden. Und haben wir beide gesagt, ach Mensch, hätten wir nichts dagegen gehabt.
Ja, ist sie, glaube ich, am Ende nicht der Charakter dafür, um das, oder hat sie nicht den Charakter, um das wirklich zu machen, oder ist nicht der Typ dafür. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Und das war natürlich ein spektakuläres Finale. Jetzt nicht unbedingt spielerisch, aber es war so spannend, es war so viel los. Es war wirklich Gauff, wie sie gofft, und Sabalenka, wie sie sich selber zerlegt. Und es war ja wirklich ein Dreisatz an Matches. Es begann mit Świątek, die Rybakina irgendwie besiegt hat, dann Sabalenka, die doch am Ende hart schuften musste, um Świątek zu besiegen. Auch wenn der letzte Satz dann klar war, war es vorher sehr harte Arbeit. Und dann Gauff, die, muss man auch sagen, eine super Sandplatzsaison gespielt hat. Finale Madrid, Finale Rom hier gewonnen, die dann am Ende Sabalenka besiegt hat. Und das war dann schon drei epische Matches. Und davon ab bleibt halt nur der Lauf von Boisson in Erinnerung. So ein bisschen war es dann ja auch bei den Herren eben. Ich hatte Bublik angesprochen. Wir hatten diesen tollen Sieg von Altmaier gegen Fritz. Wir hatten Djokovic, der Zverev zerlegt hat. Aber es sind am Ende irgendwie so die Finals, die hier vor allem in Erinnerung bleiben.
Bublik hatte nach Indian Wells oder vor Indian Wells hat er überlegt, ob er seine Karriere beendet. Am Ende steht er unter Top 20 der Weltrangliste und hat die Saison seiner Karriere gespielt. Und die war so ein bisschen begründet dann auch in diesen French Open. Er hat auch schon vorher gut gespielt, aber diese French Open haben dann nochmal so richtig den Durchbruch gebracht. Und wie reflektiert er in den Pressekonferenzen gewesen ist, hat er für mich einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass er dann gesagt hat, Leute, ja, ich arbeite sehr, sehr viel für das hier, aber ich werde niemals mich verletzt in irgendeiner Weise durchprügeln, weil ich dann auch noch ein Leben nach der Karriere habe. Das hat mich damals sehr überrascht und war für mich die größte Überraschung bei den French Open damals. Diese Reflexion von Alexander Bublik und dieses dann doch sehr Erwachsene und dann auch dieses Fokussierte, das er hatte. Das hat er gezeigt in diesem gesamten Turnier und das war für mich eine der größeren Überraschungen. Und Louise Boisson war einfach eine Geschichte dann auch fürs Herz, die dieses Turnier dann auch so ausgemacht hat. Und wenn man am Ende über die French Open spricht, spricht man über das Match von Alcaraz und Sinner, man spricht über Coco Gauff, 70 Unforced Errors von Arina Sabalenka im Finale und man spricht über Louise Boisson. Und
du hast das zumindest mal gesagt.
Louise heißt sie. Ah. Sie heißt Louise.
Okay. Mhm. Konnte mich nur erinnern, dass du irgendwas während der French Open gesagt hast.
Ja, diese zwei Punkte über dem I. Deswegen heißt sie nicht Lois, wie Lois Lane. Ja, Louise. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die am Ende hängen bleibt. Die French Open waren meiner Meinung nach richtig gut. Wir haben dann auch noch Nils McDonald, der das Juniorenturnier gewonnen hat gegen Max Schönhaus im Finale. Das bleibt aus deutscher Sicht dann noch hängen. Aber ich glaube, wir können rübergehen in die Rasensaison, oder? Wir sind jetzt schon bei 52 Minuten.
Ja, und können direkt mit Bublik ganz kurz weitermachen. Der hat Halle gewonnen gegen Sinnermacher, ja. Schratschanow und Medvedev. Sehr beeindruckend. Bublik wird nächstes Jahr irgendwann in die Top 10 einziehen. Da müsste er sich schon ganz doof anstellen, um das nicht zu schaffen. Ich weiß nicht, ob er da sich jetzt etabliert. Ich glaube eher nicht. Aber er wird es schaffen. Das können wir kurz erwähnen. Dann Tatjana Marias Triumph im Queen's Club. Ja. Natürlich gegen Fernandes, Muchova, Rybakina, Kies, Anisimova. Das war schon sehr spektakulär. Da hat man noch Wang Jingyu in Berlin, die für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Schwiontek, die nach Bad Homburg gekommen ist. Aber ich glaube, dann sind wir auch schon durch die Rasensaison vor Wimbledon durch, oder?
Tatjana Maria müssen wir einfach erwähnen. Das war so ein bisschen der Oscar fürs Lebenswerk, den Tatjana Maria da geholt hat. Sie hat so viele gute Spielerinnen besiegt. Sie hat so viele gute Spielerinnen mit ihrem Tennis entnervt auf diesem Platz im Queen's Club in London. Sie ist ein bisschen in Wimbledon dann dran gescheitert, das können wir auch gleich noch sagen, an der Hitze, weil an dem Tag, wo sie gespielt hat, es war einfach 33, 34 Grad in Wimbledon und sie ist so ein bisschen da eingeknickt. Aber dieses Turnier im Queen's Club, das wird ihn nie jemand nehmen. Das war ein großartiger Erfolg von ihr und wie gesagt, so ein kleines bisschen die Ehrung fürs Lebenswerk.
Kann man so stehen lassen, oder?
Ja, das können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Dann gehen wir gleich schon ganz überraschend schnell jetzt in das Wimbledon-Turnier. Und Iga Swiatek hatte den Grundstein für ihren Wimbledon-Sieg in Bad Homburg gelegt. Sie hat sich nach dem Turnier bei den French Open, wo sie für ihre Verhältnisse sehr früh verabschiedet hatte, hat sie sich schnell auf den Rasen vorbereitet, hat dann ein Vorbereitungsturnier mitgenommen in Bad Homburg, was sie sonst auch selten gemacht hat. Und dann ist sie nach Wimbledon gefahren. Und ich weiß noch, wie du nach dem Achtelfinale zu mir gesagt hast, ich glaube, so hast es sogar on air gesagt, ich weiß nicht, wer Iga Swiatek jetzt noch besiegen soll. Da hat sie nämlich gegen Clara Tauson im Achtelfinale mit 6:4 und 6:1 gewonnen. Und da hast du damals, glaube ich, im Podcast gesagt, keine Ahnung, wer sie jetzt noch schlagen soll. Und das war am Ende eine unglaublich eindrucksvolle Siegesserie, die Iga Swiatek hingelegt hat. Und sie hat schon einige eindrucksvolle Siegesserien hingelegt. Aber dann Ludmila Samsonova, eine absolute Rasenspezialistin, 6-2, 7-5 besiegt. Gegen Belinda Bencic, die nun wirklich, wirklich richtig gut auf Rasentennis spielt, 6-2, 6-0. Naja, und dann gewinnt sie das Finale gegen Amanda Nisimova, 6-0, 6-0. Das erste Mal seit Graf gegen Zverev 1988, dass wieder ein Grand-Slam-Finale 6-0, 6-0 ausgegangen ist. Das ist einer der beeindruckendsten Grand-Slam-Läufe, die ich so gesehen habe. Wir haben über Madison Keys gesprochen. Dieses war ein beeindruckender Grand-Slam-Lauf in der Hinsicht. Viel stärker geht's nicht.
Ja, und ich denke, das 6-0, 6-0 ist eigentlich auch nochmal aufgewertet worden in den Monaten danach. Also Anisimova hat Swiatek zweimal besiegt, ist mittlerweile Top-5-Spielerin, stand im Finale der US Open und hat hier halt einfach überhaupt keine Chance gehabt. Und wenn Swiatek in diesen Modus reinkommt, dann ist sie wahrscheinlich auf der Tour immer noch unschlagbar. Wir reden nachher nochmal ein bisschen über sie in den Awards. Die anderen sind näher rangekommen, aber es gibt eben immer noch Momente und Wochen, wo sie so auftritt, dass niemand eine Chance hat. Und ich glaube nicht, dass sie zur Dauersiegerin in Wimbledon wird. Ich wäre jetzt überrascht, wenn sie, weiß ich, 5 oder 7 Wimbledon-Titel holt. Aber es war mit der beeindruckendste Lauf, den wir gesehen haben, einfach von der eigenen Stärke her. Der Surf war ja wirklich unantastbar, der einzig verlorene Platz war gegen McNally. Es hat sie niemand mehr in Gefahr gebracht. Sie hätte jede Spielerin hier im Turnier geschlagen, da bin ich mir wirklich sicher. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob sie auf einmal die Expertin für schnellere Belege wird. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird sie im nächsten Jahr einfach wieder die French Open gewinnen und dann gucken wir mal, was passiert. Aber es war schon sehr erstaunlich.
Wir müssen auch da über den Lauf von Laura Siegemund noch sprechen, die nicht weit davon entfernt war, Aryna Sabalenka im Viertelfinale zu besiegen und dann im Halbfinale zu stehen gegen Amanda Anisimova. Laura Siegemund und Tatjana.
Erinnerst du dich noch, gegen wen sie im Achtelfinale gespielt hat? Vielleicht eines der kuriosesten Achtelfinals der letzten Jahre. Einfach mal nach.
Ja, ich erinnere mich, weil ich das ja nochmal nachgeguckt habe. Gegen Solana Serra hat sie gewonnen mit 6:3 und 6:2.
Nicht das klassische Achtelfinale, was man
jetzt. Nee, ist nicht das klassische Achtelfinale. Laura Siegemund hat allerdings vorher gegen Madison Keys gewonnen und gegen Leila Fernandes. Also, das war schon eine beeindruckende Leistung, die sie gehabt hat. Dann hat sie losglückt, tatsächlich im Achtelfinale gehabt gegen Solana Serra, die vorher gegen Christina Buchsa gewonnen hatte und Katie Bolter besiegt hatte. Aber im Viertelfinale dann war sie nicht weit davon entfernt, gegen Aryna Sabalenka zu gewinnen. Ich weiß noch, ich stand, glaube ich, sogar 4-4 im dritten Satz und ich wusste, ich wusste, dass ich zum Frauenfinale abreisen muss, weil ich eine private Verpflichtung hatte. Und ich habe gedacht, jetzt werde ich vorher einen Grand Slam abbrechen, weil ich einen wirklich dringenden privaten Termin habe. Und dann kommt Laura Siegemund ins Finale. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann hat Arina Sabalenka dann allerdings das Halbfinale erreicht, hat dort gegen Emma Nisimova verloren. Aber das war schon auch ein richtig starkes Turnier, was Laura Siegemund und Tatjana Maria auf dem Rasen dieses Jahr abgeliefert haben. Aller Ehrenwert.
Ja, sprechen gleich noch dabei. Da hat jeweils die Grundlage für ein sehr gutes Jahr geliefert. Und das war ja auch der Lauf fürs Leben von Siegemund. Die hat natürlich schon mal Stuttgart gewonnen. Ich glaube, es war für sie besonders wichtig. Hat auch schon andere große, tolle Turniere gespielt. Aber Wimbledon, sind wir ehrlich, ist halt auch in der öffentlichen Wahrnehmung noch eine Stufe drüber. Und da das Viertelfinale erreichen, Sabalenka, die ziemlich dominante Nummer 1 zu dem Zeitpunkt am Rand der Niederlage haben, ist der Karrierehöhepunkt. Wahrscheinlich hat es ihr nicht gereicht. Und doch war es, glaube ich, genug.
Ja. Das Herrenturnier, das hat am Ende Jannik Sinner gewonnen im Finale gegen Carlos Alcaraz. Und da sah es nach dem ersten Satz so aus, als ob Carlos Alcaraz Jannik Sinner so ein bisschen den Nerv getötet hatte in Paris. Aber Sinner wurde von Satz zu Satz stärker, hat am Ende in 4 Sätzen klar gewonnen, hat vorher Novak Djokovic ganz klar in 3 Sätzen besiegt. Novak Djokovic, der hier nochmal das Halbfinale erreicht hatte, der dann, glaube ich, bei diesem Turnier in Wimbledon feststellen musste, ja, an den beiden komme ich, glaube ich, nicht mehr so richtig vorbei, an Sinner und an Alcaraz, jedenfalls nicht in Best-of-Five-Format. Und der allerdings das Turnier vielleicht nicht gewonnen hätte, hätte Grigor Dimitrov nicht sich im Achtelfinale schwer verletzt, der zu diesem Zeitpunkt mit 2-0 Sätzen führte in einer der bemerkenswertesten Matches, die wir in diesem Jahr erlebt haben in den ersten beiden Sätzen. Ein Grigor Dimitrov, der gespielt hat wie vor 10 Jahren, wie Peak Dimitrov, der das ganze Match im Griff hatte, sich dann auf einmal an die Schulter griff und dann nicht mehr aufschlagen konnte. Ich will gar nicht sagen, dass es Glück gewesen ist. Vielleicht hätte Sinner das Match noch gedreht. Aber er tanzte sehr, sehr nah am Abgrund in dem Match.
Ich vermute, irgendwie von der Chancenverteilung war es ziemlich 50-50. Ich weiß aber nicht, ob es irgendwelche Live-Wetten-Quoten oder so gegeben hat. Ich kann mir vorstellen, dass es noch eine ziemliche 50-50-Geschichte war, aber allein, dass ihn Dimitrov so nah dran hatte, ist natürlich das Beeindruckende. Vor allem, wenn man sieht, dass er dann nachher hingeht und Alcaraz doch relativ klar schlägt. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Und die Geschichte des Jahres von Dimitrov, da muss man sagen, der stand vor einem Jahr noch in den Top 10 und hat dann aus Gesundheitsgründen nicht mehr geschafft, oben dran zu bleiben, wird er jetzt vermutlich auch in der nächsten Saison nicht mehr schaffen. Aber das war nochmal für ihn wirklich so das große Match, auch wenn es tragisch geendet ist.
Ja, absolut. Wir hoffen, dass Grigor Dimitrov 2026 noch bei dem einen oder anderen Turnier ein Faktor sein kann, weil das Tennis, was er spielt, und das ist eine alte Floskel, das Tennis, was er spielt, spielen wenige, gerade auch was die Attraktivität des Tennis angeht. Und da wollen wir hoffen, dass er dann auch 2026 dann wieder zurückkommt. Und zwar vielleicht nochmal zu halbwegs alter Stärke und dass das nicht das Letzte war, was wir von ihm so richtig gesehen haben.
Ja, und dann kann man natürlich noch erwähnen, es war ja abseits von Sinner Alcaraz, da hat sich ja dann so langsam der Canyon aufgetan. Fritz kam ins Halbfinale, hatte auch eine sehr amüsante erste Runde, aber es hat halt wirklich in den ersten 2 Runden schon Zverev, Medvedev, Musetti, Rune, Draper erwischt. Alcaraz hat 5 Sätze gegen Fonini gebraucht, der danach zurückgetreten ist. Also es war schon da hat sich die Dominanz dann halt wirklich gezeigt und dass die anderen nicht wirklich konstant mithalten können. Und das ist, glaube ich, seit Wimbledon klar und eben nicht nur, weil die beiden Sinner und Alcaraz ins Finale eingezogen sind, sondern weil die anderen nicht konstant abliefern konnten.
Ja, das können wir, glaube ich, genau so sagen. Wir haben das Turnier in Wimbledon hinter uns gebracht. Wir gehen in den Juli und da ist dann,
glaube ich, genau
2 immer so ein kleines.
Ich weiß nicht, ob du mehr
hast. Ja, bitte. Bitte.
Ich habe nur geschrieben, Bublik gewinnt Gstaad und Kitzbühel, Boisson gewinnt Hamburg. Die konnte danach nicht mehr viel spielen, weil sie sich dann verletzt hat, relativ schnell. Aber ich meine, für die Tennissaison wirklich relevant, das waren das, glaube ich, die beiden Nachrichten.
Ja, das waren die beiden Nachrichten. Was ich dann halt noch habe, ist, Alex de Minaur gewinnt in Washington im Juli, das ist ja auch noch im Juli gewesen, gegen Alejandro Davidovic-Fokina, der 2 Matchbälle hatte, der zu diesem Zeitpunkt immer noch auf seinen ersten ATP-Titel wartete. Das tut er nach wie vor. dann verlor und wir dann diese herzerwärmenden Szenen gehabt haben auf der Bank von Davidovic Fokina, der bitterlich weinte und de Minaur dann rüberkam, um ihn zu trösten. De Minaur ist, glaube ich, der letzte Spieler, gegen den man in irgendeiner Weise etwas haben möchte, wenn man ihm so einen Titel nicht überlässt oder der dann zurückkommt. Er ist einer der netteren Typen auf der Tour. Davidovic Fokina gehört da längst auch zu den netteren Typen auf der Tour und der hätte längst so einen Titel verdient, dass er da wieder verliert und dann zwar auf diese dramatisch mögliche Art und Weise, schon bitter gewesen. Und ja, das müssen wir einfach mal so sagen. Das war eine bittere Geschichte.
Vielleicht packst du ihn ja irgendwann in Bold Predictions aus, wer weiß es schon.
Vielleicht. Wir müssen allerdings dann nach Kanada gehen. Kanada ist dann das erste große Tausender-Turnier vor den US Open. Das gewann bei den Herren Ben Shelton, der im Finale gegen Karen Khachanov gewonnen hatte. Karen Khachanov, Riesenturnier hier gespielt in Toronto, gewann im Halbfinale gegen Alexander Zverev, was auch selten vorkommt, dass Khachanov gegen Zverev gewinnt. Und bei den Frauen gewinnt in Montreal, und das ist die größere Geschichte dieses Doppelpacks Toronto-Montreal, gewinnt Victoria Mboko. Wir wussten, dass sie ein Talent ist. Ich hatte sie bei den French Open gegen Eva Lys gesehen, wo ich von ihrer Schlagkraft, von ihrer Power wirklich enorm beeindruckt war, wo ich gedacht habe, das ist ein vielleicht noch ein klein bisschen ungeschliffenes Juwel. Aber hier hat sie mal die Chance genutzt, hat dieses Turnier gewonnen im Finale gegen Naomi Osaka. Naomi Osaka, die dort auch eine starke Rückkehr hatte, dann auch in die Weltspitze wieder. Aber Victoria Mboko hat das genutzt. Das hat ihr nicht viel gebracht. In den Wochen danach hat sie dann keinen Satz mehr gewonnen. Aber sie ist auf der Bildfläche ist sie aufgetaucht.
Ja, ich werde sie nachher auch noch ein bisschen vorkommen lassen. Ich denke, einen der Awards müssen wir sie erwähnen, aber sprechen wir mal hier über das Turnier. Es war ja ein bisschen wie bei Andreescu. Es war sehr viel los in den Matches. Es waren spektakuläre Matches, es waren enge Matches gegen Goff, gegen Rybakina, gegen Osaka. Publikum war absolut ein Teil der jeweiligen Matches und du hast das Talent angesprochen, sie hat einen Riesensprung der Weltrangliste gemacht übers Jahr, aber hat sich dann hier halt wirklich gekrönt und hat sie als eine gezeigt, die große Matches spielen kann, und das können nicht alle, und das war das Beeindruckende an ihr und war einer der Turniersiege des Jahres. Jetzt nicht so ein Lauf, wie wir ihn gesehen haben in der Qualität von Świątek oder wie sich Kies gekrönt hat, aber einfach jemand, der so jung ist und durchkommt und Topspielerinnen besiegt und die Stimmung für sich nutzt, war das auf jeden Fall einer der Momente des Jahres, würde ich sagen.
Das war auf jeden Fall einer der Momente des Jahres, und ich weiß noch, dass beim Finale der Herren bei Ben Shelton gegen Karen Khachanov durchgegeben worden ist, dass Victoria Mboko in Montreal gewonnen hatte. Die hat ein bisschen früher angefangen, und dass dann der große Jubel dann auch ausbrach in Toronto auf der Tribüne. Das war ein Moment, der Kanada so ein bisschen vereint hat. Kanada hat es nicht geschafft, dann die World Series im Baseball zu gewinnen, aber da haben sie, Victoria Mboko hat das dort gewonnen, und das war eine ziemlich, ziemlich coole Geschichte auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie sie 2026 in das Jahr reingehen wird, weil sie ist, glaube ich, eine Hartplatz-Spezialistin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die ganz großen Ergebnisse von ihr auf Sand erleben werden, auch wenn sie die Power mitbringt, um durch den Ball durchzuschlagen, um durch die Defensive von Gegnerinnen durchzuschlagen. Ich glaube trotzdem, dass sie eine Hartplatz-Spielerin bleibt, so ein bisschen ähnlich wie Naomi Osaka vielleicht.
Werden wir sehen, vorhersagen.
In Cincinnati hat dann die große Außenseiterin gewonnen. Das war Iga Świątek. Iga Świątek, der man zwei Dinge nicht richtig zugetraut hatte in ihrer Karriere bislang. Wimbledon zu gewinnen und Cincinnati zu gewinnen. Cincinnati, ein sehr, sehr schneller Hartplatz. Sie braucht ein bisschen mehr Zeit für ihre Vorhand. Sie hat den Ballabsprung gerne ein bisschen höher. Das haben wir in Cincinnati alles nicht. Sie gewinnt allerdings gegen Jasmine Paolini im Finale und das ist ein ziemlich cooles Doppel, was sie dort hingelegt hat. Wimbledon und Cincinnati hintereinander zu gewinnen. Sie hatte sich ein paar Wochen Pause nach Wimbledon genommen und ist dann erst in Cincinnati wieder eingestiegen. Großartige Geschichte von ihr, großartiges Turnier von ihr. Und bei den Herren gewinnt Carlos Alcaraz, weil Jannik Sinner nicht richtig antreten konnte. 5:0 stand im ersten Satz, und dann gewinnt am Ende Carlos Alcaraz dieses Turnier nach Aufgabe von Jannik Sinner. Vorher hatte Terence Hartmann für ein großartiges Turnier gesorgt. Er hat dann zum Geburtstag von Jannik Sinner ihm auch noch eine Pokémon-Karte geschenkt, weil Terence Hartmann eine der größeren Pokémon-Sammlungen dieser Welt hat. Alexander Zverev verlor gegen Carlos Alcaraz, Und da war wieder so ein bisschen, ihr kommt hier nicht rein, wenn Sinner und Alcaraz zusammen bei einem Turnier antreten.
Ja, bringt uns ja direkt zu den US Open, oder?
Das bringt uns direkt zu den US Open. Ich habe gedacht, du würdest hier mehr bringen, aber wir sind auch jetzt schon bei 67 Minuten hier. Die US Open wurden am Ende gewonnen von Carlos Alcaraz im Finale gegen Jannik Sinner, natürlich wieder in 4 Sätzen, was gar nicht so ein richtig gutes Match war. Und bei den Frauen gewinnt Arina Sabalenka gegen Emma Nisimova. Das Frauenturnier war ich, fand ich, und da möchte ich ja nicht in irgendeiner Weise biased sein, also auch das fand ich wieder besser, weil bei den Männern hatte man das Gefühl, von der ersten Runde an geht es nur über Alcaraz gegen Sinner und wir wussten gar nicht, wer die beiden schlagen soll. Und dann konnte sie niemand schlagen. Felix Auger-Aliassime hat ein super Turnier gespielt, ist im Halbfinale ausgeschieden gegen Sinner, hat noch einen Satzausgleich herstellen können, aber man hatte nie so richtig das Gefühl, dass er dieses Match gewinnen könnte. Auger-Aliassime hat in der dritten Runde gegen Alexander Zverev gewonnen. Und Jannik Sinner verliert dann in 4 Sätzen gegen Carlos Alcaraz, der dann den 2. Titel in diesem Jahr geholt hat nach den French Open. Und damit haben sie sich wieder schiedlich friedlich geteilt, diese Grand Slam-Titel.
Tja, gucken, wie es im nächsten Jahr wird, ne? Also, das war jetzt natürlich eine Überraschung, weil es so ein bisschen auf dem Home-Turf von Sinner war, der bis dahin als der bessere Hartplatzspieler galt. Ich denke, es auch immer noch ist. Trotzdem eben ein großes Finale verloren hat gegen Alcaraz. Also das war schon eine leichte Überraschung, würde ich sagen. Auch wenn man sagen muss, Alcaraz hat ein super dominantes Turnier gespielt, hat kaum den Aufschlag abgegeben, hat kaum Sätze abgegeben, hat kein Match abgegeben. Also das war sein souveränster Grand-Slam-Titel bisher. Und hat quasi vorgelegt, Sinner muss jetzt nachziehen, auch vielleicht auf Belegen, die ihm nicht so liegen. Das ist ja dann jetzt Teil dieser Geschichte zwischen den beiden. Und ich würde auch sagen, es war schwächer als die anderen beiden Grand-Slam-Finals, auch weil es so viel Hype bekommen hat, auch weil, wir erinnern uns, Donald Trump da war und sehr viel der Öffentlichkeit dahin geguckt hat, auch so ein bisschen außerhalb der Tennisblase für Aufsehen gesorgt hat. Und es war ein okayes, aber jetzt kein überragendes Match. Die anderen beiden Geschichten waren sicherlich Auger-Aliassime und Djokovic. Und ich kann mir vorstellen, dass Shelton eine geworden wäre, aber der hat ja diese sehr unglückliche Schulterverletzung gegen Mannarino gehabt, wo er dann quasi aufgegeben hat, während Mannarino auf dem Klo war, vor dem 5. Satz.
Ja, genau.
Ich glaube, in der dritten Runde, dritte oder vierte Runde. Und der hätte natürlich nochmal für irgendwie ein bisschen Aufsehen sorgen können, aber ich denke, am Ende war so oder so klar, wer hier das Finale bestreiten würde. Und so ist dann ja auch gekommen.
Über ein Match aus der dritten Runde werde ich nachher noch sprechen, aber da gibt es jetzt noch keinen Spoiler. Das ist im zweiten Teil dieses Podcasts. Gehört dann zu den Matches des Jahres. Ich möchte gerade noch eine persönliche Geschichte erzählen. Ich habe Zverev gegen Felix Auger-Aliassime kommentiert für Sport Europe TV, wie es jetzt ja heißt. Und da gibt es ja die Möglichkeit, dann auch Feedback zu geben oder zu chatten während des Matches. Und man merkte, wie im Laufe des Matches, Zverev gewann den ersten Satz, und Auger-Aliassime steigerte sich dann rein, brachte am Ende wirklich, wirklich eine Top-Leistung. Es lag nicht an Zverev, dass er verloren hat, sondern es lag an Auger-Aliassime, dass er gewonnen hat. Da drehte sich die Stimmung und da drehte sich dann die Stimmung so richtig ein bisschen gegen mich. Und das war dann, wenn ich das aus dem Nähkästchen plaudern darf, das war dann eher eine einsame letzte Stunde für mich nachts um 3:30. Weil erstens waren alle darüber mokiert, dass Zverev verlor. Und zweitens haben sie gesagt, hier, warum kommentiert er nicht mehr pro Zverev? Und warum ist er jetzt so, so negativ gegenüber Zverev? Das war eine... War nicht so die einfachste Stunde in meinem Kommentar, ja, dieses Jahr. Das war eine Sache, die mir tatsächlich in Erinnerung geblieben ist von diesen US Open, dass dieses Match von Zverev gegen Auger-Aliassime, gerade auch, weil man das direkte Feedback bekommt von Zuschauerinnen und Zuschauern, dass das nicht ganz so einfach war für mich.
Ja, man erlebt es ja auch einfach anders, wenn man hier das Ganze mitten in der Nacht mitbekommt, als wenn es Vorfahrt ist. Und ich habe geschlafen währenddessen, habe es also nicht mitbekommen. Ist für mich gar nicht so erinnerungswürdig, aber kann mir vorstellen, dass das bei dir dann der Fall ist.
Lass uns noch einmal gerade zu den US Open besprechen. Das Mixturnier wurde geändert. Und da möchte ich nochmal sagen, dass das von Andrea Vavosori und Sara Errani gewonnen worden ist. Das war beeindruckend, vor allen Dingen, weil die das persönlich genommen haben, dieses Mixturnier. Das Mixturnier wurde in die Quali-Woche verlegt, damit dann auch die Topspieler antreten können. Und es wurden nur so ein paar Doppelspezialisten und Doppelspezialistinnen eingeladen, unter anderem Vavasori und Errani. Und die beiden haben eine persönliche Geschichte draus gemacht. Und das fand ich ziemlich beeindruckend, wie sie das Turnier am Ende gewonnen haben und das wirklich so wichtig genommen haben, diesen Titel. Das war eine coole Geschichte. Das war eine der cooleren Geschichten dieser US Open.
Ja, und die Frage war ja auch ein bisschen danach, was bedeutet es eigentlich? Kriegen wir das jetzt bei allen Grand-Slam-Turnieren? Weil der Mixed-Wettbewerb, das war der Mixed-Wettbewerb, das war der Grand-Slam-Titel. Es hat dann keiner noch zusätzlich stattgefunden, sondern Aufmerksamkeit und Kohle sind in diese zwei Tage reingeflossen und damit war es vorbei. Jetzt hat noch kein anderes Grand-Slam-Turnier nachgezogen. Die US Open werden es unter Garantie im nächsten Jahr wieder machen. Vielleicht hat sich Serena Williams deswegen auch auf die Anti-Doping-Liste setzen lassen, um da anzutreten.
Es ist so viel passiert die letzten Wochen, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben.
Ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist. Wir werden es im nächsten Jahr rausfinden. Und es hat für Aufsehen gesorgt. Es wird, glaube ich, nicht mehr weggehen. Die Australian Open haben hier einen One-Point-Slam. Das scheint jetzt erstmal die etwas sympathischere Variante zu sein. Aber ich wäre nicht ganz überrascht, wenn außer Wimbledon die anderen nach und nach in irgendeiner Form auch am Mixed-Turnier anfangen rumzudoktern.
Das könnte ich mir auch vorstellen.
Die Damen.
Gehen wir in die Zeit nach den US Open.
Nein, über die Damen bei den US Open.
Oh, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen. Wir sprechen natürlich über die Damen. Entschuldigung. Zwei ganz fantastische Halbfinals. Sabalenka gegen Pegula gewinnt Sabalenka 6-4 im dritten Satz. Und Anisimova gewinnt 6-3 im dritten Satz gegen Naomi Osaka. Das ist das, was mir aus diesem US Open Turnier der Frauen hängen geblieben ist. Diese beiden Matches waren ganz famos, waren große Werbung für das Frauentennis.
Ja, sind ja auch häufig so die beste Damen-Session des Jahres, weil so viel Scheinwerferlicht drauf ist, weil die Qualität eigentlich immer sehr gut ist, weil das Damen-Tennis eng ist. Und ich würde zustimmen, das war die große Geschichte der zweiten Woche. Ich kann auch aus der ersten Woche kurz Taylor Townsend erwähnen mit ihrem Sieg gegen Ostapenko und den Stänkereien, die es hinterher gab, vor allem von Ostapenko. Und die unangebrachten Bemerkungen von Ostapenko. Ich belasse es mal jetzt kurz dabei. Und dann hat Townsend auch noch ein spektakuläres Match gegen Krejcikova gehabt, wo Krejcikova, ich glaube, es war die vierte Runde, dann 15-13 im Tiebreak des zweiten Satzes gewonnen hat, mehrere Matchbälle abgewehrt hat und die Townsend-Geschichte.
Acht, beendet. Um genau zu sein.
Acht. Siehst du, ich konnte es nicht mehr finden, acht. Und das war natürlich so in der Kombo oder alles, was um Townsend rum passiert ist, eine der Geschichten der ersten Woche bei der News Open.
Eine meiner Geschichten der ersten Woche war dann auch noch Karolina Muchova, die erst gegen Venus Williams gewann. Venus Williams kam ja zurück, hatte eine Runde in Montreal, glaube ich, gewonnen. Oder war es Cincinnati? Sie hatte... In Washington hat sie eine Runde gewonnen. Und dann bei den US Open gespielt gegen Karolina Muchova in drei Sätzen verloren. Muchova gewinnt dann gegen Struana Kestea in drei Sätzen, gegen Linda Noskova in drei Sätzen, gegen Marta Kostyuk in drei Sätzen. Und dann ist bei ihr dann auch der Tank leer gewesen. Und sie verlor gegen Naomi Osaka. Gab dann auch noch diese Geschichte rund um Karolina Muchovas Ex-Freund, der auf der Tribüne aufgetaucht war, wo sie dann so ein kleines bisschen... von beeindruckt war, beziehungsweise getroffen war und gesagt hat, er hätte da nicht sein sollen. Da gab es wohl böses Blut in der Vergangenheit und Mann halt. Und das war für mich dann auch noch eine der Geschichten. Und Krejcikova, die dort bei den US Open wieder gezeigt hat, zu was sie in der Lage ist, wenn sie fit ist. Sie war leider die seltensten Fälle in diesem Jahr fit.
Ja, hatte ja den Wimbledon-Titel zu verteidigen, das hat nicht geklappt. Da hatte sie eigentlich gut gespielt, aber der Körper hat nicht mitgemacht. Und abseits der US Open war das auch wirklich nicht der Fall. Ich denke, sie ist immer eine Kandidatin, um noch irgendwann ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Konstant oben wird sie wahrscheinlich nicht mehr hinkommen. Also ich glaube, da ist der Zug für abgefahren. Aber es war trotzdem, gerade dieses Match, was sie gegen Townsend hatte, war spektakulär. Wir können dann auch nochmal erwähnen, dass es so wirklich die Rückkehr von Osaka war. Also sie hatte in Kanada das Finale erreicht, aber US Open ist natürlich nochmal ein anderes Level. Hatte hier im Halbfinale gestanden. Gucken, ob sie jetzt im nächsten Jahr oben anschließt. Der Herbst hat jetzt nicht unbedingt mehr darauf hingedeutet, aber es war, glaube ich, das, was sie sich gewünscht hatte. Endlich wieder relevant bei den ganz großen Turnieren zu sein und sollte natürlich wirklich dann sagen, dass Sabalenka den Titel geholt hat. Der erste Grand Slam des Jahres nach so einer Dominanz war das für sie natürlich der krönende Moment und es wäre tragisch gewesen, wenn sie es nicht geschafft hätte, die US Open zu gewinnen.
Vor allen Dingen, weil sie extrem, du hast es gesagt, extrem konstant gespielt hat, sehr, sehr viele Finals erreicht hat und diese Finals alle verloren hatte. French Open, Indian Wells, sie hatte große Finals vorher gespielt und alle verloren. Und das war eine Geschichte, die unbedingt noch korrigiert werden musste, ja. Also dann wäre die Saison unkomplett gewesen, wenn Sabalenka nicht einen der großen Titel geholt hätte. Ich glaube, dann wäre es wirklich, wäre wirklich irgendwas nicht schief gelaufen, aber dann wäre er einfach schon sehr komisch gelaufen.
Ja, dann hätte man halt auch in Frage gestellt, ob sie die Nerven wirklich hat, um das umzusetzen. Aber hat sie und ist jetzt im absoluten Peak ihrer Karriere. Wir werden gleich noch ein Wort über sie sprechen.
Lass uns über die Zeit nach den US Open sprechen, weil wir haben schon während dieser Saison darüber gesprochen, nach den US Open ist schon sehr ausmeandert dieses Jahr. Über den Labour Cup möchte ich nicht mehr als drei Worte sprechen, weil der ist in San Francisco stattgefunden, für uns komplett auf der anderen Seite der Welt quasi. Und das hat das Team World gewonnen. Im letzten Match von Taylor Fritz gegen Alexander Zverev mal wieder. Bei den Frauen hat Ava Jovic gewonnen, ihren ersten Titel. Du hast Ava Jovic letztes Jahr bei deinen Prognosen mit dabei gehabt. Sie hat gegen Emiliana Arango gewonnen. Billie Jean King Cup Finals haben die Italienerinnen gewonnen. Das sind inzwischen dann auch die, also die Mannschaftswettbewerbe sind die italienischen Wettbewerbe. Super Turnier von Jasmine Paolini, die sich dann auch so ein bisschen nochmal die Krone aufgesetzt hat. In Seoul gewinnt Iga Świątek im Finale, in einem ganz, ganz spannenden Finale gegen Ekaterina Alexandrova. Und bei den Herren gewinnt dann nochmal Alexander Bublik ein Turnier gegen Valentin Royer, Alejandro Tabilo in Chengdu. Und dann geht es ja schon wieder weiter nach China. Und da hat Jannik Sinner bei den Herren gewonnen, Amanda Nisimova bei den Frauen. Und dann die Frauen haben mit Coco Gauff in Wuhan und Ningbo mit Elena Rybakina, wo sie dann auch auf den Zug nach Riyadh, aufgesprungen ist, mit ihrem Turniersieg. Und in Japan hat Carlos Alcaraz gewonnen gegen Taylor Fritz und in Shanghai, da müssen wir gerade noch ein paar Worte drüber verlieren, Valentin Vacherot im Cousin-Duell gegen Arthur Randaknech, Benjamin Ballerre, der dritte Cousin noch als Coach von Vacherot dabei. Das war eins der kuriosesten Turniere, was wir in diesem Jahr hatten.
Ja, eine der Geschichten des Jahres. Also, es ist wie ein Film. Wann passiert es schon mal? Und Vacherot einfach kein wirklicher Faktor vorher gewesen. Rinderknecht eher als manchmal schlecht gelaunter, mittelmäßiger Top-100-Spieler dahergekommen und dann hier so ein Faktor auf einmal in dem Turnier gewesen und auch danach gut gespielt, selber ist für Vacherot. Also das war wirklich eine der Geschichten, wenn nicht sogar irgendwie die Geschichte des Jahres, abseits jetzt der Grand Slams, weil man es nicht so noch nicht erlebt hat und kann mich auch nicht daran erinnern, dass das schon mal so passiert ist. Also das hätte ich jetzt auch erwähnt, dann hätte ich jetzt noch zwei, drei andere Sachen erwähnt. Ich glaube, wir müssen sagen, dass Medvedev seinen 21. Titel in der 21. Stadt gewonnen hat. Das ist natürlich einfach total lustig. Wir können sagen, dass Giannis Tien in Chennai gewonnen hat. Die werden wir nachher in den Awards, glaube ich, oder ich werde sie nochmal vorkommen lassen. Da werde ich jetzt nicht zu viel Worte drüber verlieren. Wir können sagen, dass Fonseca in Basel gewonnen hat. Da hat seinen größten Titel bisher geholt hat. In der Halle hätte jetzt auch nicht zu viele Leute vor erwartet. Und dann, bevor wir jetzt zu den Finals gehen, können wir noch sagen, Djokovic hat in Athen gewonnen, hat dann in einer Russe gegen Geste nach Musetti durchgewunken nach Turin und wird trotzdem, glaube ich, vollkommen zufrieden mit der Woche gewesen sein. Auch ein spektakuläres Finale, sehr viel los gewesen und am Ende steht Titel Nummer 101.
Spektakuläres Finale möchte ich einmal noch gerade noch ansprechen, das in Wien war spektakulär zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev. 7-5 im dritten Satz für Jannik Sinner, war eins der besten Matches, das Alexander Zverev in diesem Jahr gespielt hat, vor allen Dingen gegen Sinner oder Alcaraz. Er war knapp dran und hat dann doch wieder verloren, dieses Finale. Wir sprechen gleich noch über Alexander Zverev und seine Saison. Paris gewinnt Jannik Sinner gegen Felix Auger-Aliassime. Ja, und dann können wir schon auf die WTA-Finals und auf die ATP-Finals zu sprechen kommen. WTA-Finals gewinnt Elena Rybakina in überragender Art und Weise. Ist als letzte hat sich als letzte qualifiziert für diese WTA-Finals und hat diesem Turnier ihren Stempel aufgedrückt. Das war ein überragendes Turnier von ihr und was kann alles möglich sein, wenn sie fit ist, wenn die Nerven da sind? Sie ist seit wenigen Monaten wieder mit ihrem alten Coach Stefano Vukov auf Tour. Stefano Vukovs Sperre wurde aufgehoben, der war eigentlich für ein Jahr gesperrt worden, kommt wieder zurück und dann spielt sie ihr bestes Tennis. Ja, auch das ist ja ein Zeichen.
Was möglich ist, besprechen wir dann nachher, würde ich sagen, in den Predictions für das nächste Jahr. Es war, ja, man kann sagen, ihr zweitbestes Turnier ihrer Karriere. Natürlich steht immer noch Wahl im Wimbledon, das sie damals gewonnen hat, durchaus schon mit Vorzeichen. Trotzdem kam es noch einigermaßen überraschend. Und hier hat sie dann einfach die ganze Weltelite weggeputzt. Und wir haben schon öfter gesehen, dass die Spielerinnen, die sich als letztes qualifizieren, dann ein besonders relevanter Faktor sind. Aber man muss sagen, sie hat einfach richtig, richtig gut gespielt. Und es gab ja keine, die ihr dann wirklich das Wasser hier reichen konnte über die Woche gesehen. Und sie hat fantastisch aufgeschlagen in den letzten Wochen der Saison. Wenn sie weiter so machen will, dann ist das für sie natürlich der Faktor, weil sie zwar super ist von der Grundlinie, aber trotzdem jetzt nicht so eine gute Athletin ist wie zum Beispiel Sabalenka. Also ist der Aufschlag einfach ein Faktor und der war es zum Beispiel hier im Finale gegen Sabalenka und sie ist zumindest dahin zurück, dass sie eine relevante Top-10-Spielerin ist. Das war jetzt in der ersten Jahreshälfte nicht unbedingt der Fall.
Die ATP-Finals sind an mir komplett vorbeigegangen. Jannik Sinner gewinnt im Finale gegen Carlos Alcaraz. Auch das Turnier führte nur auf dieses Finale hinzu und im Halbfinale Felix Auger-Aliassime und Alexis Menor besiegt. Alexis Menor, der mit einem Sieg sich das Halbfinale erstritten hatte und erkämpft hatte. Aber das Turnier ist wirklich an mir vorbeigelaufen. Da gab es keinen einzigen Höhepunkt. Das einzige, der Streit von Alexander Zverev und Boris Becker, der über Bande ausgetragen wurde und der arme Sebastian Kaiser von der Bild, der zwischendurch dann so ein bisschen sein Fett wegbekommen hat von Boris Becker. Na gut, es trifft einen Bildkollegen.
Ja, und ich meine.
Aber er kann damit umgehen, Entschuldigung, das muss man da einmal dazu sagen.
Lass mal genauso stehen. Ja, ich meine, für die Rivalität war es, der beiden war es natürlich total relevant. Sinner gegen Alcaraz. Ich glaube, wenn Sinner das auch noch verloren hätte, dann wäre es langsam tragisch für ihn geworden. Denn wir können sagen, was ja war, er zumindest in den direkten Duellen der zweitbeste Spieler. Und das waren ja für ihn die idealen Bedingungen. Hier hat er seit 2 Jahren keinen Satz mehr verloren. Könnte für ihn die Heimstätte werden, wo er so unschlagbar ist, wie es einst Nadal in Paris war oder Federer in Wimbledon, halte ich absolut für möglich. Und Alcaraz war ein bisschen angeschlagen zum Ende, hat ja auch nicht mehr in Davis Cup gespielt, aber Sinner war da der klar beste Spieler. Und das Erstaunliche an beiden ist, sie werden immer noch ein kleines bisschen besser und können gespannt sein, was sie dann raushauen in Australien.
Der Davis Cup wurde von Italien gewonnen, gegen Spanien und vielleicht die große Chance für das deutsche Team, dieses Turnier zu gewinnen, ist vielleicht in diesem Jahr vertan worden. Man hat im Halbfinale gegen Spanien verloren. Das Doppel, was von Marcel Granollers angeführt worden ist, hat dann gegen Kravitz-Pütz gewonnen. Die beiden haben zum zweiten Mal ein Doppel im Davis Cup verloren. Vielleicht war es die große Chance für das jetzige deutsche Team, diesen Davis Cup zu gewinnen.
Also in der Konstellation sicher. Schwer vorstellbar, dass das nochmal klappt, vor allem wenn Sinner oder Alcaraz das dann auch spielen, dann sind sie halt doch einfach schon alleine als Einzelspieler gut genug, um immer den einen Punkt und vielleicht das Doppel zu holen. Und ich denke, wir können gleich nochmal beim Davis Cup sprechen, wenn wir dann über die deutschen Spieler sprechen, weil natürlich fokussiert sich da jetzt viel auf Jan-Lennard Struff. Ich denke, das war der entscheidende Moment seiner Saison, also greifen wir es da dann doch nochmal auf.
Machen wir's. Das war der erste Teil dieses großen, großen Rückblicks von Chip and Charge auf das Tennisjahr 2025. Das war auch der erste Podcast-Teil jetzt. Wir machen gleich weiter in einem zweiten Podcast mit dem Tennis in Deutschland, wie es im Jahr 2025 gelaufen ist. Und dann mit unseren Awards, mit unseren Voraussagen für 2025. Und dann müssen wir natürlich auf die Matches des Jahres bei Frauen und Herren zurückblicken. Das also alles im zweiten Teil, im zweiten Podcast hier von Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr da sagt, das möchte ich auch finanziell unterstützen, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und ab jetzt gleich in den zweiten Teil rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.